Mein Name ist Kevin Kloy. Ich arbeite mittlerweile seit 2 Jahren beim Weingut Kartäuserhof. Und glücklicherweise geht es hier heute nicht um mich, sondern um Stefano Angeloni. Ich freue mich sehr, die Einführung für ihn machen zu dürfen. Ich habe Stefano kennengelernt, als ich noch im Weinhandel tätig war. Damals als Kunde war immer ein harter Hund, muss man sagen, so mit. Er wusste immer genau, was er wollte. Er wusste genau, was er tun muss, um was zu bekommen. Das war vielleicht als Kunde manchmal sogar gar nicht so erfreulich, ihn als Kunden dann zu haben. Richtig gut kennengelernt haben wir uns ein bisschen später im Sommelier College und haben da dann auch festgestellt, dass wir beide in Köln wohnen und eine Bahnstation auseinander wohnen sogar nur. So ist es dann gekommen, dass wir uns öfter gesehen haben, zusammen verkostet haben. Ich fand es immer sehr spannend, mit ihm zu verkosten, weil er, glaube ich, einen etwas anderen Blickwinkel auch auf diese ganze Materie hat. Man merkt immer so ein bisschen diese vielleicht Service-Vergangenheit in UK, auch so vom Blickwinkel des Verkostens her immer so ein bisschen auf diesen Hintergrund, glaube ich, dass da der ein oder andere Master Sommelier ihm schon mal den einen oder anderen Tipp gegeben hat, als er angefangen hat zu verkosten und auch einfach einen großen Schatz an ja, Verkostungswissen. Ein großer Wein hat. Das fand ich immer sehr, sehr beeindruckend. Tatsächlich muss ich sagen, ich freue mich sehr, dieser Intro machen zu dürfen, weil ich Stefano tatsächlich über dieses Verkosten auch irgendwie besser kennengelernt habe und sagen muss, das ist, glaube ich, man mag jemanden nicht, weil jemand irgendwie besonders gut Wein verkostet, sondern ich mag ihn sehr, weil er halt einfach ein unglaublich warmherziger und sehr, sehr großzügiger Mensch ist. Das fängt bei den irgendwie der Herzlichkeit an, wenn du zu ihm eingeladen bist, bei ihm zu Hause. Bei den Flaschen, die er aufmacht, wo er manchmal sich fragt, ob das für ein Blind Tasting nicht zu große Weine sind. Aber es natürlich dann auch irgendwie Spaß macht, sowas dann zu trinken. Und ganz, ganz ja, bewundernswert finde ich diese Großzügigkeit, vor allem auch in der Zeit, die er sich nimmt, um Menschen auch zu helfen oder gerade in dem Fall mir zu helfen. Ich glaube, er hat mir was ich zum Lernen fehlerhafte Weinkarten geschrieben. Er hat mir ganze Service-Parcours aufgebaut, um mir dabei zu helfen, mal wieder ein bisschen in einen Service-Rhythmus zu kommen. Ich weiß nicht, wie viel Schnaps er mir umgestellt hat, was für mich eigentlich eher Martyrium ist als Spaß, aber denke ich auch wichtig zu verkosten. Ich glaube, wenn man das sieht, dass jemand einfach 2 Stunden, bevor er überhaupt mit seiner eigentlichen Arbeit anfangen muss, schon im Restaurant erscheint, da dann erstmal noch ein Service-Parcours quasi aufbaut und sich diese Zeit nimmt, da muss man sagen, das ist immer irgendwie wahnsinnig großzügig in seiner Zeit. Und ich glaube, das ist so das, warum ich ihn besonders schätze, weil er einfach ein wahnsinnig warmherziger und großzügiger Mensch ist. Großartiger Sommelier steht, glaube ich, außer Frage, aber ja, das werden wir wahrscheinlich jetzt hier im Podcast gleich auch ein bisschen hören, was er für einen Tiefgang in vielen Themen hat und was für einen spannenden Blickwinkel er auf Wein und auf Weintasting hat.
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Sommelier, die interessantesten Weinkellner unserer Zeit. Es führt uns heute nach Köln ins Ochs und Klee. Und dort ist der Chefsommelier Stefano Angeloni. Viele wurden auf Stefano im letzten Jahr so richtig aufmerksam, als er die Ruina Sommelier Challenge Germany gewonnen hat. Und das nicht ohne Grund. Er sprüht vor Wissen, das wirst du gleich in unserem Gespräch merken. Aktuell ist er Student auf WSET Diploma Level 4. Student of the Sommelier College Program der Sommelier Union Deutschland und natürlich in seinem richtigen Leben Chefsommelier im Ochs und Klee in Köln, einem der innovativsten Restaurants, nicht nur in Deutschland. Er spricht sage und schreibe 5 Sprachen, also Französisch, Spanisch, Deutsch, Italienisch und Englisch. Stammt aus Bergamo, ist Jahrgang 96 und war die letzten 10 Jahre als Sommelier in England und Deutschland tätig. Und bevor wir ins Gespräch einsteigen, möchte ich mich ganz herzlich auch diese Woche bei der Schlumberger Gruppe mit den Handelshäusern Segnitz, Consiovini, Schlumberger und dem Privatkundenportal Bremer Weinkolleg dafür bedanken, dass sie uns zur Seite stehen, dass sie dieses Projekt realisieren, dass sie den Sommeliers in Deutschland eine Stimme geben, eine Präsenz, eine Plattform geben. Und das nicht nur hier, denn wir haben noch einen Partner-Podcast, der heißt Sommelier on Tour, kommt jeden Dienstag raus. Aktuell läuft das Weingut Franz Haas aus Südtirol. Unter anderem haben wir dort schon das Weingut Domain Ott, Bella Vista und die Schlumberger Sektkellerei porträtiert. Also, hör gerne mal rein. Immer Dienstag und überall, wo es Podcasts gibt. Aber Freitag ist Sommelier-Tag. Und deswegen freue ich mich sehr auf ihn. Herzlich willkommen, lieber Stefano Angeloni! Du bist ja, also scheinbar zumindest, im Augenblick auf dem absoluten Höhepunkt deiner Karriere. Du hast die Trophy Ruinard gewonnen, du bist Chefsommelier in einem 2-Sterne-Restaurant, das als eines der kreativsten in Deutschland gilt. Bist du fertig? Bist du Sommelier? Oder sind da noch ganz viele Ziele und ganz viele offene Wege, die du noch beschreiten möchtest?
Ich fühle mich auf gar keinen Fall schon angekommen. Weit entfernt noch davon. Es gibt noch viele Sachen, dass ich erfahren musste, dass ich auch noch erreichen musste und noch viele andere Ziele. Erste Ziel wird schon das Ende von der WST-Diploma und als nächstes hoffe ich direkt mit dem Kurtomasse-Sommelier Advanced Zertifikat mich weiter zu beschäftigen. Und an die andere Seite freue ich mich schon sehr auf das letzte Jahr und auch auf diese schöne Herausforderung in Auxonclet.
Das sind ja aber, wenn man das so nüchtern betrachtet, alles reine Lernsachen. Also, dass man auswendig lernt fürs WSET, wahrscheinlich für die Trophy Ruinard in der Vorbereitung. Was darüber hinaus hast du oder hast du was getan, um dich als Persönlichkeit weiterzuentwickeln und weiterzubilden?
Von einer Seite habe ich versucht, natürlich die Nummer, die Zahlen und alle die wichtigen Themen weiter zu vertiefen, mindestens für die Zeit von der Prüfung. Gleichzeitig auch, was mich besonders interessiert hatte, ist das Thema Weiterverkosten und immer zu verkosten, das Thema Blindverkostung, den Spaß und den lustige Teil, die auch dahinter ist, auch wenn man leider viel zu oft falsch ist. Aber diese Vorbereitungszeit, diese Motivation zu haben, eine neue Ziele, ist etwas, die mir persönlich immer begeistert und etwas, die mir ganz einfach Bock macht von einer Seite, auch wenn manchmal, um ehrlich zu sein, ein bisschen anstrengend sein kann. Weil es gibt ja die Zeiten, wo man ein bisschen zu viel Arbeit und ein bisschen zu viel lernen und nicht genug Freizeit auch für sich selber hat. Gleichzeitig ist immer schon, wenn man seine Ziele erreichen kann und auf ein neues Ziel gucken kann auch.
Wahrscheinlich ist es aber auch gerade so ein gewisser Tunnel, wo du gerade drin bist und wo du sagst, ich möchte die Weinwelt verstehen, ich möchte alles verstehen und möchte alle Informationen irgendwo haben. Wie ist die Balance bei dir zwischen Theorie und Praxis, also zwischen Wissen erwerben oder erlernen und auf der anderen Seite das Verkosten? Hat irgendwas bei dir einen Schwerpunkt oder hält sich das die Waage?
Ich denke persönlich, dass ich komme nicht aus einem gastronomischen Feedback, um ehrlich zu sein, bis zu meiner Zeit in Großbritannien, auch wenn ich aus Italien komme, war ich, ich hatte sehr wenig experimentiert, sehr wenig gegessen und nie wirklich Aufmerksamkeit darauf gegeben. Deswegen wurde so sagen am Anfang an nicht wirklich einen großen Geschmack oder sagen wir mal so nicht talentiert genug davor. Gleichzeitig ich denke, dass Geschmack wie Kenntnisse sind Sachen, die man trainieren kann und man aufbauen kann. So ist ja immer eine Frage der Motivation und eine Frage von, wie viel Zeit ist man bereit auch zu investieren.
Also das war für dich der größte Aufwand, den Geschmack zu erlernen und Weine zu erkennen, Weine zu probieren, richtig fachgerecht zu probieren.
Wurde von meiner Seite würde ich so sagen. Es hat mir ein bisschen länger gedauert, um mehr Aromen und Geschmack rauszubekommen, weil ich bevor nicht gewohnt war, um so viel Aufmerksamkeit zu geben.
Glaubst du, es kann jeder?
Denke schon. Ich denke schon.
Was ist da ein guter Fahrplan? Also wie geht man da ran, wenn man sagt, ich finde es mit dem Wein interessant und möchte mich da intensiver mit beschäftigen und möchte genauso Wein probieren wie Stefano. Wie kann ich das am besten bewerkstelligen? Was sind da verschiedene Steps? Was waren für dich verschiedene Steps?
Vorne Seite probieren mit immer versuchen zu probieren immer Wein auch mit anderen Menschen um von anderen Menschen zu lernen und anders zu bekommen und die andere Seite auch versuchen nicht sich beeinflussen zu lassen von was man rundherum hört, weil sehr oft auch mit dem Thema Verkostung sind wir ein bisschen immer beeinflusst. Deswegen auch in eine andere Situation, wie ich zum Beispiel am Tisch bin. Ich erzähle sehr selten, wie der Wein schmeckt, weil in meiner Sicht musste ich immer, dass der Gast selber überlegte, wie der Wein schmeckte und schmecken konnte. Und jede Person hat einen anderen Geschmack. Manche sind ein bisschen mehr sensibel nach etwas, können wir so sagen, nach trockene Früchte oder andere Aromen. Andere sind eher zum Beispiel Richtung die Blumen aromatisch. Und jeder reagiert ein bisschen anders. Und ich mag persönlich nie zu sagen, wie auch ein Wein schmeckt. Ich möchte immer lieber, dass alle selber überlegen können.
Was ich sehr interessant fand, war eine Praxis, die ein Kollege von mir praktiziert hat. Er wollte perfekt erlernen, jemanden, der keinen Wein trinkt, Wein nahezubringen. Und der hat sich selber verschiedene Settings in völlig skurrilen Umgebungen herausgesucht. Also ist einmal in einen Boxclub gegangen, ist einmal in eine Gartensparte, also wo Bier getrunken wird, wo Leute zwar mit Natur verbunden sind, aber überhaupt keine Ahnung mit Wein haben, ist ein Freundeskreis gegangen, wo eigentlich nur Biertrinker sind und hat ihnen jeweils versucht, Wein zu erklären und denen zu entlocken, dass sie den Wein verstehen. Und dann lernst du mit einmal einen ganz anderen Wortschatz, eine ganz andere Sensibilität für den Gegenüber, als wenn du jetzt nur mit Kollegen unterwegs bist. Und er sagte, dass also die Erfahrung allein im Boxclub mit so richtig gestandenen Männern, die dann so ganz hart Weingläser in der Hand haben und anfangen müssen zu riechen, also mit den Nasen, die vielleicht gar nicht mehr so intakt waren. Es war eine der größten Erfahrungen oder eben auch in dieser Gartensparte, wo er war, wo die Gegenüber ganz eigene Empfindungen für Natur, für Gerüche haben, für Sensibilitäten. Und er hat da so unglaublich viel gelernt, also so einen Ansatz, also nicht immer nur auf dieser Profi-Ebene, sondern sich manchmal auch in einen Bereich zu begeben und Wein intensiv zu leben mit jemandem, der vielleicht gar nicht so intensiv in der Branche ist, finde ich total spannend. Wie erklärst du Nichttrinkern, warum Wein so faszinierend ist?
Ich versuche meine Leidenschaft zu kommunizieren, in dem Sinn, dass ich nehme Weinbegleitung als Beispiel. Ich werde nicht immer erzählen, manchmal werde ich erzählen etwas mehr vielleicht über die Region oder über die Lage, manchmal ein bisschen mehr über die Menschen, die dahinter sind, manchmal ein bisschen mehr, wie der Wein gemacht ist, ein bisschen um mehrere Teile von der Weinbranche auch abzudecken, aber trotzdem nicht langweilig auszuhören, wie eine einfache Beschreibung, 12 Monate in Eiche, 6 Monate in der Flasche, trocken, vollmundig, tschüss. Versuche ich immer andere Facetten zu erzählen von andere Weine und versuche ich auch immer so die Gäste in eine andere Wege abzuholen. Und je nach auch, welche Interaktion kommt, versuche ich ja zum Beispiel mehr über die Menschen dahinter zu sprechen oder über eher vielleicht die Regionen. Es gibt auch manche zum Beispiel einfache Kommunikationspunkte, die man schon finden kann. Ein einfaches Beispiel wäre, ich mache jetzt eine Weine aus Mallorca in Weinbegleitung. Und dann kann es oft vielleicht dann Thema kommen, ah ja, ich war auf Mallorca dieses Sommer und fand ich auch sehr geile die Weine, habe ich auch viele Sachen probiert. Und dann fangst du an, ein bisschen zu sagen, ah, okay, wo ist ganz genau das Weingut? Was habt ihr probiert? Und fang schon ein bisschen einen Austausch an. Und sieht man ein
Also du
bisschen.
suchst die Kommunikation mit den Gästen und hältst nicht nur einen Monolog, sondern gehst in den Austausch und versuchst ein Gespräch anzufangen.
Genau. Mag nicht, versuche ich etwas ein bisschen interaktiver zu halten als eher einen Monolog.
Was ist dabei für dich am wichtigsten, wenn du diesen Wein präsentierst? Ist es die Information über den Wein oder sind es die Emotionen?
Die realistische Antwort ist, dass ich wusste, dass der Wein 100% mit dem Gericht passt. Gleichzeitig ich wusste auch, dass der Wein kann auch den Gericht elevieren und das Gefühl von der Gericht noch ein bisschen explodieren lassen.
Welcher Wein ist besonders schwer zu kombinieren? Also gibt es für dich Weinstile, wo du sagst, das sind immer Riesenherausforderungen?
Ich finde, dass jede Wein hat eine Segmente und auch eine Idee dahinter. Deswegen finde ich heutzutage schwieriger, manchmal Gerichte mit Weinen zu kombinieren, weil die Gerichte werden immer komplexer und komplexer und sehr oft werden auch in mehrere Teile präsentiert. Und manchmal haben wir Gerichte, wo wir zum Beispiel nach einer Geschmackintensität gehen, in der, können wir so sagen, in der Hauptteller. Gleichzeitig kommt in der Side-Dish noch etwas, die komplett anders ist. Die spielt um eine ganz andere Geschmackrichtung. Und die beide zu kombinieren, immer mit einem Einzelwein, ist manchmal ein bisschen schwer und kommt manchmal auch die Überlegung, mehr als ein Wein zu einem Gang. Ich finde das persönlich deutlich schwieriger.
Machst du da manchmal mehr als einen Wein oder geht es dann weit übers Ziel
Bis
hinaus?
jetzt habe ich tatsächlich noch nicht gemacht. Ich habe besonders ein bisschen mehr das Thema gemacht von Wineflight. Ist etwas, die ich persönlich sehr spannend finde und finde, dass oft nicht im Restaurant angeboten ist. Und ich finde, das kann man auch eine große Austausch mit dem Gast kreieren und auch noch eine andere Thema weiter einbauen. Ich bin dabei jetzt zum Beispiel mit das Weingut Kartäuserhof um eine Wineflight von zwei verschiedenen Weinen von denen anzubieten. Eine wäre dann aktuelle großes Gewächs 2023 mit dem Kartäuserhofberg. Und der andere wäre eine 1976 aus der ehemaligen Parzelle Kronenberg, die beide als Wineflight anzubieten mit unserem Zandergang. Um
Also
auch.
ein White Friday ist immer, wenn man verschiedene Weine zugleich anbietet, dass man da Unterschiede herausschmecken kann und die Weine besser miteinander vergleichen kann. Ist es da für dich mit den Jahrgängen am spannendsten oder welche Art von Wine Flights reizen dich am meisten? Sind es Jahrgangsvergleiche, sind es Lagenvergleiche, sind es Produzentenvergleiche, dass man sagt, man hat eine Lage und verschiedene Produzenten dabei? Was kitzelt dich da am ehesten? Das zu präsentieren, also gar nicht selber zu entdecken, sondern das dem Gast nahezubringen. Wenn man ja auch das auch mal wiederum erklären muss, dass es nachvollziehbar ist. Wenn du jetzt einen 76er und 2023er miteinander vergleichst, beides Riesling, beides aus einem Haus, dann ist da ja eine gewisse Grundparallele, auch wenn der Stil sich ganz geringfügig geändert hat, das Klima sich geändert hat, aber es sind Parallelen zu erkennen. Bei manch anderen ist es ja doch ein bisschen schwerer. Was ist für dich die größte Herausforderung?
Ich finde am spannendsten wahrscheinlich die Jahrgangsunterschied. Sehr oft ist auch vergessen, in diesem Fall ist eine sehr große Spannung zwischen den zwei Weinen. Ganz unterschiedliche Stile, ganz unterschiedliche Weine auch. Ich finde das Thema Jahrgänge am spannendsten, nicht nur, wenn es so weit entfernt voneinander sind, aber sehr oft auch um besser das Thema zu kommunizieren zu der Gäste, dass der Wein schmeckt nicht immer gleich. Es gibt so große Änderungen zwischen Jahrgängen. Und auch wenn ich jetzt trotzdem mit viele Gäste, die auch sich schon ein bisschen mit Wein sich kennen und so weiter, das Thema Jahrgang ist sehr oft auch vergessen. Und auch schon mal vielleicht zu schauen, zwei verschiedene Jahrgänge, ganz einfach 22 gegen 23, und den Unterschied, den daran gibt, ist auch, finde ich, ein schon spannendes Thema. Gleichzeitig, damals nicht mit dem Thema Weinbegleitung, hatte ich oft eine andere Weinkarte her mit dem Thema Jahrgangstiefe oder können wir so sagen, immer Tiefe, entweder mit Jahrgangs oder mit Lage aus dem gleichen Jahrgang, wenn ich auf eine Weinkarte gearbeitet habe, so dass immer mehr Wein, immer nicht nur ein Wein von einem Hersteller da gab, so dass wir auch das Weingut, das Hersteller dahinter kennen konnten.
Gut, jetzt reden wir die ganze Zeit über das Verkosten, dann wäre es vielleicht gar nicht so verkehrt, wenn wir auch einen Wein verkosten. Würde, glaube ich, jetzt ganz gut passen. Ich habe zwei Weine angedacht und ich dachte natürlich, vielleicht ist es ein bisschen zu profan gedacht, aber Italien würde dir irgendwie liegen. Ich hätte natürlich auch komplett in Richtung deiner Heimat gehen können, aber ich dachte vielleicht einmal Piemont und da ein Klassiker, der so ein bisschen vergessen scheint. Und auf der anderen Seite dachte ich, ein Gebiet, was nahezu kaum jemand irgendwie auf dem Schirm hat und was aber eigentlich wiederum total spannend ist. Vielleicht fangen wir mit dem Unbekannteren an, der den einen oder anderen überraschen könnte, und das aus einem Gebiet, was so groß wie Rheinhessen ist, was kaum jemand irgendwie präsent hat. Und hin und wieder gibt es nicht wenige, die von dem Wein richtig intensiv überrascht sind.
Ja, ich finde, erstmal finde ich Patriotismus, ein bisschen Patriotismus auch nicht so schlecht, außer dumme Witze. Ja, ich finde zwei interessante selektierte Weine. Einmal aus den Sardinien, aus der Sardegna, was mich immer ein bisschen an Urlaubgefühl zurückbringt, denn Vermentino von Argiolas. Argiolas ist wahrscheinlich das wichtigste, wenn nicht einer der wichtigsten Weingüter auf der ganzen Insel auch. Und wir haben jetzt den Mairi in Glas. Zeigt immer mit einer relativ intensiven Aromatik, riecht nach diese weiße Pfirsich, diese Mandel, diese leichte zitrische, aber sowas wie Jodisch auch, hat ein bisschen diese Meeresbrise.
Finde ich total spannend. Ich bin nicht sicher, wie ich den einordnen würde, ob das für mich ein Wein zum einfach genießen, einfach sich darin fallen lassen, oder dass man schon automatisch dieses Raster der Meeresfrüchte hat, die man da sich ideal zu vorstellen kann, weil er auf der einen Seite sehr viel Zartheit hat. Der ist mit 13 Volumenprozent ja doch schon relativ potent, aber eben auch nicht überproportioniert. Ich finde, er hat Frische, hat trotzdem einen ganz tollen Charme, hat eine wunderbare Eleganz und ist für mich ein ganz toller, glaube ich, devoter Begleiter zu extrem zarten Fisch.
Finde ich auch, aber ich finde auch eine gute Allrounder. Mhm. Besonders diese leichte Cremigkeit und diese leichte Bittermandel in der Finale, die auch sehr typisch von der Traube ist, die finde ich macht noch ein bisschen schlanker, aber ein bisschen auch mehr Volumen im Mund. Ich finde, das ist ein guter Allrounder-Wein, etwas, die ich gerne mit meiner Mama auf der Terrasse trinken würde, vor und nach dem Essen auch. Aber auch sehr gute Option mit Sicherheit zum Fischgerichte, aber hat auch gut genug Frische, um auch ein bisschen durch fettigere Gerichte wie wahrscheinlich eine Cacciucco aus der Insel auch gut zu begleiten. Ja.
Ist Vermentino für dich eine Rebsorte, die du irgendwie präsent hast, die du oft, also klar, logisch, wahrscheinlich allein durch deine Herkunft schon anders als wir, aber ich finde, die Rebsorte gibt es, obwohl sie so attraktiv, so unkompliziert ist, viel zu selten irgendwo auf Weinkarten, überhaupt im Markt. Und sie wird, finde ich, in ihrer Besonderheit kaum gewertschätzt, also eher selten.
In Deutschland finde ich, dass diese Traube oft, viel zu oft vergessen ist. Aber ich denke, dass die Traube auch ein bisschen mehr internationale Erkennung in den letzten Jahren bekommen hat, auch ein bisschen als eine gute Trendy-Traube. Als Alternative vielleicht dazu den klassischen Pinot Grigio aus Italien. Man hat in den letzten Jahren versucht, ein bisschen ein anderes, spannenderes Produkt zu finden. Und als ich damals in Großbritannien war, der Vermentino war mit Sicherheit eine relativ bekannte und erkannte Traube, als auch Everybody's Darling, die muss ich etwas Neues probieren.
Sowas wie, keine Ahnung, der Lugana Westitaliens? So von der Grundrichtung könnte der teilweise in die Richtung gehen? Oder ist das jetzt zu profan? Also ich versuche mal so Parallelen zu finden, um irgendwas für jemand anders, der es vielleicht nicht im Glas hat, greifbar zu machen. Kann man da irgendeine Parallele zu finden oder?
Das hast du gesagt, nicht ich. Nein.
Doch, ja, ich weiß, aber es war mehr so aus der
Wurde
Hilflosigkeit
ich nicht?
heraus.
Wurde ich nicht? Nein. Wurde ich nicht unbedingt unbedingt so nennen. Vermentino ist auch eine facettenreiche Traube. Wenn man zum Beispiel in Projekte in Bulgari oder in der Toskana
Stimmt,
anguckt,
ja.
kann man auch auf eine andere Teil von Vermentino ankommen.
Ja.
Eher ein bisschen diese vollmundigere Style, die gerne auch ein bisschen Eichenfass tragen können. Deswegen Vermentino ist ein bisschen vielseitig. Aber ich bin ein sehr guter Allrounder, wo besonders auch manchmal brauchen wir auch vielleicht, wir brauchen nicht immer eine Grand Cru Wein. Es gibt Momente und Momente und finde ich immer, dass ja, ein Glas von der Vermentino stürzt, können wir so sagen, nie.
Aber gibt es eine Rebsorte, die du damit vergleichen könntest? Um es für jemanden greifbar zu machen, der vielleicht keine Vorstellung von dieser Rebsorte hat? Oder sollte man gar nicht immer vergleichen, sondern das eher singulär nehmen? Sind wir da als Deutsche wiederum zu, oder bin ich als Deutscher wiederum zu rasterdenkend oder zu schubladenorientiert?
Es fehlt mir leider keine gute Vergleichung vor, aber ich würde ganz einfach so beschreiben, als Vermentino ist eine Traube, das ich denke, wo eine Seite kann normalerweise in der gefällige Teil ankommen, als Stilistik. Und würde ich ganz einfach sagen, als für jemand, der zum wahrscheinlich lieber immer seine Grauburgunder oder seine Lugana trinkt, aber musste etwas anderes ein bisschen experimentieren und das ein bisschen bereit, etwas anderes zu probieren, das könnte vielleicht ein erster Schritt.
Ist Sardinien ein Thema, weil es viele überhaupt nicht auf der Karte oder auf dem Schirm haben? Wie würdest du Sardinien selber einordnen? Also könnte man das mit einer anderen Region gleichsetzen? Ist es zu unterrepräsentiert? Ist das, also sehr ähnlich finde ich auf Sizilien, dass es ein riesen Weinanbaugebiet ist, kaum hat es in der Klasse, in der Tiefe jemand wirklich so präsent. Man muss fairerweise auch sagen, dass wahrscheinlich auch nur 15 bis 10% der Weine richtig hochklassig sind, die dort produziert werden, dass auch ganz viele einfache Weine produziert werden. Wie sieht das mit Sardinien aus?
Ähnlich, würde fast ähnlich
Okay.
sagen, aber ich finde, dass in Deutschland, Italien ist relativ gut repräsentiert. Deutschland und Italien haben eine lange Verbindung. Ich denke, dass das deutsche Publikum liebt auch den Thema italienische Weine. Vielleicht der Standardgast liebt auch vielleicht ein bisschen mehr italienische Weine, auch oft als französische Weine. Und eine Seite, nur als Grundidee. Und finde ich, dass es gibt viele interessante Weingüter. Argiolas haben wir jetzt ein gutes Beispiel. Aber Argiolas denke ich, dass schon eine renommierte Weingut mit eine weltweit auch schon weltweit bekannte Brand ist.
Und eben so eine ganz andere Richtung als Norditalien, Piemont, als Gavi. Gavi ist, finde ich, so eine fast undankbare Geschichte, weil viele sich da nicht rantrauen, viele auch gar nicht sich trauen, die Besonderheit von Cortese in irgendeiner Form zu leben, diesen Wein in seiner teilweise durchaus gegebenen Komplexität versuchen zu entdecken. Es gibt ja ganz viele verschiedene, auch Interpretationen des Gavis, teilweise im Holz ausgebaut, teilweise reduktiv ausgebaut. Im Natural Style habe ich schon probiert. Einer der absoluten Klassiker ist, und ich finde die lange Zeit eigentlich erstaunlich. Ich weiß, dass ich den 97, 2000 schon auf der Karte habe und dass die immer noch mit dieser Klasse leben, ist von der Villa Sparina der Gavi. Deswegen dachte ich so als Gegenpol, probieren wir einfach einen Klassiker. Was hältst du davon?
Ich finde es spannend. Gavi ist auch eine Region, die ist irgendwie, ich denke, sehr bekannt weltweit. Mhm. Und oft mit dem Thema Weißwein aus Italien ist vielleicht eine der ersten Regionen, die in meinen Kopf kommt. Aber es ist immer assoziiert auch mit einem Wein für ein bisschen jeden Tag. Auch, und es ist auch, um ehrlich zu sein, etwas, das ich nicht so oft probiere, um ehrlich zu sein. Aber es ist trotzdem immer eine wichtige, bekannte Name.
Empfiehlst du Gavi im Restaurant oder eher weniger, weil es schon zu bekannt ist?
Nee, um ehrlich zu sein, momentan habe ich zum Beispiel keine Gavi auf die Karte, um ehrlich zu sein. Das kann man vielleicht aus der Situation retten noch. aber es kommt ein bisschen darauf an. Ich denke, dass es geht auf viele verschiedene Gavi-Stilistik und verschiedene Gavi mit verschiedenen Preissegmente. Wenn ich zum Beispiel den Standard-Gavi auf die Weinkarte habe, ist wahrscheinlich ein Wein, das für mich da eher für die Gäste ist. Das bedeutet ein Wein, die ich auch nicht so oft eventuell empfehlen muss. Mhm. Während zum Beispiel, wenn es eine andere Gavi-Stilistik ist, die vielleicht ein bisschen Eichenfass gesehen hat, eher ein bisschen zitrischer, intensiver und so, da ist mir wichtig, dass den Gast zum Beispiel, den klassischen Gast, dass er einen Gavi bestellen würde, weil er musste den Standard-Gavi haben. Dazu sagen, nee, es gibt auch anders Gavi, als man normalerweise kennt. Oder vielleicht könnte eine spannende Option manchmal in Blinde zu geben, besonders wenn es eine Gavi, die ein bisschen mehr Struktur und Intensität hat. Mhm. Auch. Aber ich finde Gavi immer weniger und weniger, und um ehrlich zu sein, in der Region momentan habe ich auch ein bisschen den Hype gefolgt von Timorasso, diese andere weiße Traube. Mhm. Habe ich ein bisschen zu schnell vergessen, auch Gavi.
Mhm. Jetzt haben wir hier ja mit dem Monte Rotondo ein der Grüß, wenn man so möchte. Also einer, der versucht, schon nicht dieses frische, vordergründige, leicht florale, an Spätsommerblumen erinnernde zu repräsentieren, sondern schon ein Gavi mit Substanz, mit einer ganz eigenen Tiefe, auch ein Wein, der eine extrem lange Gärdauer hinter sich hat, dadurch eine ganz eigene Komplexität aufbaut, wo das Durchschnittsrebalter um die 50 Jahre ist, wo ein extremer Aufwand getrieben wird, um die Besonderheit zum einen dieses Hauses als eben auch der Rebsorte außen vorzustellen. Findest du, das ist spannend oder, also entspricht es deiner Vorstellung von Gavi oder sagst du, für mich in meinem Mindset ist Gavi anders und er überrascht mich, aber hat für mich nur in einem gewissen Rahmen mit Gavi zu tun?
Ich finde, dass den Stil gehört auch zu der Region. Mhm. Ich habe persönlich nicht das Tausend erfahren, zum Beispiel mit dieser Stilistik, aber ich hoffe da ein bisschen mehr den andere klassische Stilistik, woher mehr Frucht, frische Wein ein bisschen mehr für jeden Tag gemacht ist. Ich finde trotzdem eine sehr spannende Alternative, deutlich mehr Druck hat. Der Wein ist in Glas schon seit ein bisschen Zeit jetzt und ich muss sagen, im Vergleich mit der ersten Nase hat sich wirklich sehr stark verändert. Auch das Mundgefühl hat sich sehr stark verändert. Am Anfang an hatte ich einen Tick zu kalt serviert, war es noch ein bisschen sehr verschlossen, aber man hatte bemerkt, dass schon ein bisschen eine Aromarebsorte dahinter gab, mit diese lebendige fruchtaromatische Teil in der Nase. Und im Mund, als noch zu kalt war, war es ein bisschen sehr säuerlich. Aber jetzt, als es ein bisschen mehr Temperatur genommen hat, kommt ein bisschen mehr diese Cremigkeit, diese leichte laktische Teil auch noch dazu. Deutlich runder, deutlich ein bisschen auch kräftiger als vorher, aber diese Struktur steht gut dazu und ist auch begleitet durch sehr angenehme Säure. So finde ich eine sehr gute Allrounder und schon eine ernste Wein.
Ich finde, dass er trotz dieser 2 Jahren Kellerreife, die ihm zusätzlich zugestanden wird, also Monte Redondo, dass er die typischen weißen Blütenaromen, dieses ganz leichte im Untergrund Zitrusartige, diese leichte Mandelaromatik, die am Gaumen besonders zum Tragen kommt, sehr gut halten konnte und das irgendwie noch weiter herausgearbeitet hat. Also, dass er eine ganz eigene Tiefe bekommt, eine ganz eigene Geschmackstiefe. Und was mich bei dem Wein begeistert, ist die Geschmackslänge. Also der bleibt unglaublich lange auf der Zunge und entwickelt sich dann weiter und weiter und weiter.
Ja, das stimme ich zu. Man merkt, ich finde, dass, oh, wie sagt man in Deutsch das? Der Wein zeigt trotzdem seine Herkunft und zeigt besonders auch die Typizität von der Traube. Wie du gesagt hast, diese weiße Blumen, diese pfirsich-aromatische, gehört auch zu den Cortese. Und in diesem Fall, wir haben einen anderen Weg, um den Wein zu machen, mit langer Reifezeit. Ich kenne mich nicht genau damit, aber ich vermute, dass sowas wie entweder leichte biologische Säureabbau oder etwas wie leichte Batonnage gefunden hat,
Wie stehst du
um diese
zur
Cremigkeit auch noch zu entwickeln.
Wie stehst du zum einen zur Flaschenauswahl? Also man hat ja damals versucht, ich glaube 97 war das, eine Amphore nachzustellen. Man wollte sich ganz klar mit der Flaschenphilosophie von den üblichen Flaschen abheben. Findest du sowas interessant und schön oder findest du sowas eher unpassend?
Meinst du mit den
Hm,
Flaschenformen
genau.
oder?
Villa Sparina hat ja als einen der
Ah.
ersten Weingüter überhaupt eine ganz andere Flaschenform gewählt und das mehr oder weniger zu ihrem Sinnbild hat werden lassen, kann da auf 1000 Kilometer entdeckt werden, das mehr oder weniger als Brand genutzt. Magst du das?
Ich finde, das hat ihre eigenen Vorteile und Nachteile. Wo eine Seite ist deutlich erkennbar, wo die andere Seite. Wenn ich jetzt andere Überlegungen haben würde, ich kenne mich nicht damit, vielleicht diese Form ist sogar besser, aber zum Beispiel für Transportierung, denn klassische Standardflasche haben auch eine Gründe, warum so gemacht sind. Und weiß ich nicht, ob zum Beispiel das mehr Platz nehmen konnte. Aber ich finde das marketingtechnisch sehr interessant. Aber vielleicht zurück zu dem Thema, wie du am Anfang an gesagt hattest, dem Thema Flasche, ein Thema Gewicht von der Flasche, wie oft passiert ist und ein Thema Nachhaltigkeit, ist auch wichtig, wahrscheinlich eine Standardflasche zu haben, so dass man sich besser regulieren kann, auch mit danach den CO2-Druck, die dazu entstehen.
Was ich bei dem Wein schwierig fand, war die Glaswahl. Weil ich war am Anfang, natürlich hat man beim Gavi eine ganz klare Vorstellung, wie der Wein sich präsentieren sollte, was ich damit herausarbeiten möchte. Somit hätte ich ein intuitives Gefühl für das Glas. Aber bei dem Monte Redondo war ich in dem Sinne erstmal überfordert und merke das jetzt zunehmend, dass ich ihn am Anfang falsch eingeschätzt hätte. Also ich habe ein sehr großes Glas dafür genommen. Ich habe von CS Intense genommen, was so richtig die Opulenz herausarbeitet und habe mir aber ein kleines Standardglas mit dazu genommen, um die Frische so ein wenig zu greifen. Und ich merke, dass das große Glas ihm richtig gut tut und dass ich ihm mit einem zu kleinen Glas Unrecht getan hätte. Was hast du für ein Glas dafür und wie wichtig sind dir Gläser im Allgemeinen?
Ich habe jetzt ich habe jetzt ein Standard Gabriel Glas dabei, weil für mich ist auch immer wichtig, eine eigene Glas immer zu nutzen für die Verkostung, weil wenn für den Blindverkostung, ich denke, müssen ist immer wichtig, eine Standard zu halten. Wenn wir jetzt auf maximal Genuss sprechen würden, ich würde mit Sicherheit ja mit einem Burgundergläser arbeiten. Aber für normale Verkostungen nutze ich immer die gleiche Universalgläser, weil um eine Standard zu halten. Auch.
kennst das. Es gibt Weine, die versuchen, dich mit Effekten zu überwältigen. Und es gibt jene, die dich mit Herkunftslogik und handwerklicher Stringenz langsam, aber unumkehrbar einfangen. Der Zweigelt Leiterkalk 2022 von Kolvenz aus dem Burgenland gehört zur zweiten Sorte. Er erzählt keine Märchen, er erzählt vom Leitergebirge, vom kalkigen Lehmboden, pannonischer Wärme und einem Weingut, das seit Generationen genau das tut, was Herkunft groß macht. Und ja, wir gehen das mit der Taschenlampe durch, präzise, belegt, ohne Nebelkerzen. Fangen wir am Anfang an. Kolvenz, Römerhof, Großhöflein, Südhang des Leitergebirges. Die Familie selber spricht vom Weingutsgedanken in seiner reinsten Form. Eigene Weinberge, eigene Trauben, eigener Wein. Dazu 25 Hektar Handarbeit als Schlüssel. Selektive Lese, kein Einsatz von Botrytiziden, Insektiziden oder Herbiziden. Keine Tannine, keine Eichenchips. Und alle Weiß-, Rot- und Süßweine reifen in Eichenfässern. 6 bis 30 Monate lang. Historisch lässt sich die hiesige Weinbautradition weit zurückverfolgen. Urkundlich werden Rieden am Leiterberg 1569 und 1570 genannt. Namen wie Steinzeiler, Point, Dürr, Tatschler, Gloria, Katterstein, Spiegeln, Setz. Diese Toplagen sind nicht aus dem luftleeren Raum gefallen, sie wurden über Jahrhunderte verifiziert. Der rote Faden im Heute heißt Andreas Andy Kolvenz. Sein Credo ist, dass die Riede die Wahl der Reben und die Struktur der Arbeit bestimmt. Seit 2004 leiten Andy und Heidi Kolvenz das Gut. Das wirkt im Glas wie eine innere Grammatik. Erst die Lage, dann die Sorte, dann der Ausbau. Keine Umkehrung. Und Kolvenz stand schon immer für ein ganz besonderes Weinbewusstsein, nicht nur im Burgenland. Vor Andy Kolvenz stand Anton Toni Kolvenz, Jahrgang 1940, für ein Burgenlandschiff. 1958 pflanzte er die erste Zweigelt-Ertragsanlage im Burgenland. Später experimentierte er mit französischer Eiche und malaktischer Gärung, Bausteine dessen, was oft österreichisches Rotweinwunder genannt wird. 1995 gründete er die renommierten Weingüter Burgenland, kurz RWB. Ein Pionierstatus, der belegbar ist und nicht nur behauptet wird. Weil wir gerade beim Zweigelt sind, also nehmen wir ruhig aus dem Hause Kolvenz den Zweigelt Leiterkalk 2022. Stammt aus der Ried-Neusatz, einer südexponierten Hanglage auf 180 bis 200 Meter Seehöhe. Lehmböden mit hohem Kalkanteil, Ertrag 40 Hektoliter je Hektar. Handlese, 2 bis 3 Wochen Maischestandzeit vor dem 9-monatigen Ausbau in kleinen und großen Eichenfässern. Die Ried-Neusatz steigt vom Hangfuß des Leitergebirges bis 215 Meter Seehöhe an, ist nach Süden ausgerichtet und offen für den Westwind. Zweigelt reift im tiefer gelegenen Teil auf mittelschweren Lehmböden mit hohem Kalkanteil, exakt dort, wo der Wein seinen Fußabdruck setzt. Ja, der Name Leiterkalk ist kein Etikettenspiel. Am Leiterberg selbst stehen fossilreiche Kalksteine, die jahrhundertelang verbaut wurden. Stillgelegte Steinbrüche prägen bis heute die Landschaft und Selbstverständnis. Kalk als Taktgeber von Textur und Spannung. Das ist hier Herkunftslogik, nicht Folklore. Und der Zweigelt vermag diese Rede zu leben. Österreichs verbreitetste Rebsorte, die Kreuzung aus Blaufränkisch und St. Laurent, gezüchtet 1922. Im Burgenland verbindet sie Reifekompetenz mit Tanninfeinheit. Auf Kalk kann sie eine Art Gerüst mit Rückenmark werden. Fruchtgetragen, aber nicht weichgespielt. Der Clou? Am Leiterberg DAC ist Zweigelt für Rotwein nicht zugelassen. Rot ist automatisch Blaufränkisch. Das erklärt, warum dieser Wein nicht als Leiterberg DRC läuft, sondern als Qualitätswein des Gutes. Das ist keine Einschränkung, sondern eine Positionierung. Kolvenz nutzt die Leiterberg-Logik, Kalk, Exposition, Wind, für einen Zweigelt, der seine Stärke aus der Lage Neusatz zieht. Wenn Andy Kolvenz sagt, die Riede bestimmt die Wahl der Rebe, ist das hier glasklar eingelöst. Und ein perfekter Spiegel des Burgenlandes. Dem östlichsten Bundesland mit pannonischem Klima, heißen, trockenen Sommern, kühlen Wintern, mit dem temperaturmoderierenden Neusiedler See. Und der Leiterberg liegt westlich des Sees. Wenn man eines in diesem Wein spürt, dann ist es das jahrzehntelang belegte Qualitätsnarrativ vom Pionier Anton über das Riedenkredo Andis bis hin zur gelebten Biodiversität. Das ist ein Wein, den du argumentativ ins Glas stellen kannst, ohne rhetorische Kunststücke. Vielen lieben Dank für dieses Paradeexemplar, dem Hause Kollwenz und dem deutschen Importeur, dem Handelshaus Segnitz. Im Restaurant selber hast du da Favoriten für Gläser? Arbeitest du viel mit Gläser oder eher weniger? Ist das Thema im Allgemeinen im Service zu überpräsent oder kann das gar nicht präsent genug sein?
Ich denke, dass das Thema Weingläser kann nie wirklich genug präsent sein. Jede Weine hat eine Glasse, die am besten den Wein präsentierte. Ich versuche, wenn wir die Weine probieren, besonders zusammen mit den Gerichten auch nochmal, ich probiere auch den Wein immer aus verschiedenen Gläsern, um zu sehen, welche bringt am besten die Aromen raus, welche bringt ein bisschen mehr die Säure raus. Und es gibt manchmal auch Situationen, wo vielleicht nicht ein perfekte geeignete Glas davor ist, bringt eigentlich eine bessere Mundgefühl, die besser danach mit dem Gericht passt, aber vielleicht nicht ein perfekte aromatische, wie in der anderen Glas gezeigt sind. So, ich würde immer sagen, es gibt ungefähr Regeln, die man sich orientieren kann. Gleichzeitig, es gibt auch nie fixe Regeln. Das finale Antwort ist immer die Probe. Muss man einfach probieren, bis wann man nicht damit zufrieden ist.
Darf ich nochmal zurückgehen zu dem Punkt, wo du Wein gelernt hast, wo du aus dem Nichts heraus mit einmal dein Weininteresse entdeckt hast oder das erkundet hast? Vielleicht mit der Frage, was würdest du deinem 18-jährigen Ich in Bezug auf Wein raten?
Es ist mir etwas schwer zu sagen, weil mein Weg zum Wein war es nicht der romantischste Weg. Damals kam es die Möglichkeit durch meine ehemaliger Chef Steve Pinot in Großbritannien, ganz einfach mit Double City zu starten, um zu sehen, ob mich etwas Interesse aufwecken würde, und hatte danach sehr schnell sehr gut funktioniert mit Double City Level 2, und da hatte ich mich entschieden, dass ich mich mit Wein beschäftigen möchte. Deswegen ist es ein bisschen schwer zu sagen, darauf, ich bin leider nicht an der romantischste Weg zum Wein gekommen.
Angenommen, du hättest jetzt nochmal die Chance, damals anders anzufangen. Du bist gerade fertig mit der Schule und beginnst die Welt zu entdecken und beginnst damit eben teilweise vielleicht auch das Essen und den Wein zu entdecken. Und was wäre ein guter Beginn damals für dich gewesen, vielleicht den romantischen Weg einzuschlagen und Wein anders kennenzulernen? Hättest du einen Tipp, was du dir wünschen würdest, wie dir damals oder du dir selber heute mit deinem Bewusstsein damals Wein nahegebracht hättest?
Ich würde so sagen, dass eventuell würde ich vielleicht gerne, dass etwas wie eine Weinregion in der Nähe, wo nach meiner Heimat in Italien sein würde. Es gibt spannende Regionen wie Valtellina, oder Franciacorta ist auch nicht so weit von Bergamo. Gleichzeitig bin ich sehr froh, wie ich gestartet habe. Bin ich sehr froh von meiner Erfahrung in Großbritannien. Und denke ich, dass besonders die Erfahrung in Großbritannien, in London, es gibt so einen großen Austausch und ist man so stark täglich konfrontiert. Das finde ich eine besondere starke Schule.
Also ist es immer ganz gut, wenn man Personen an seiner Seite hat, die man toll findet, die man nacheifern kann, wo man so versuchen kann, Wein zu probieren wie die oder das Wissen zu erlangen. Also man braucht Vorbilder.
Ja, man braucht immer Vorbilder. Gleichzeitig, man braucht auch besonders Zeit und Motivation. London für mich war so eine riesige Austausch. Es gab etwas jeden Tag, es gab mehrere Verkostungen. Es gab mehrere Programme und es gab auch viele Personen, die sich eher mit ähnlichen Themen konfrontiert haben. Und man hat ein bisschen in diese Bubbles auch gelebt, die natürlich eher ein bisschen mehr immer in diese Richtung weiterbringt.
Wer waren deine Vorbilder?
Ich hatte den Glück, besonders mit Dimitri Messnard etwas zusammenzuarbeiten. Und für mich war mit Sicherheit meine Referenz oder den Personen, dass ich immer storen durfte, auch am Telefon, wenn ich etwas nicht verstanden hatte oder wenn ich auch manchmal, okay, jetzt machen wir, jetzt nimm deine Zeit, sind jetzt 6 Weine da und machen wir jetzt ein bisschen Blindverkostung und anders. Weil auch das Thema Blindverkostung und so braucht man nicht unbedingt Vorbilder, aber braucht man mindestens gute Freunde, können wir so sagen. Das war auch ein gutes Beispiel mit den Vorbereitungen von WC Diploma. Meine Freundin hat nichts zu tun mit dem Thema Wein. Und wie kann ich danach mich immer Wein ausschenken zu Hause, ohne zu wissen, was ein Wein ist? Und ich hatte den Glück, gute Freunde wie Kevin Kloiber und Kurt Häuserhoff zu haben, dass zum Beispiel eine große Selektion an Weinen für mich gestellt haben. Und so dass auch ich danach wirklich blind probieren durfte. Und auch diese Freunde, das trotzdem immer Zeit gerne nehmen und zusammen zu verkosten, um zusammen ein bisschen zu arbeiten. Ich finde immer sehr wichtig und dieses Gefühl auch, dass man nicht alleine ist, das war ja etwas, die finde ich immer schon sehr spannend und etwas, das ich besonders stark an dem Thema Wein damals gefunden hatte.
Findest du, bei einer Blindverkostung lernt man mehr über den Wein als bei einer offenen Verkostung?
Definitiv, definitiv, 100%. So oft man ist mit der Etikette beeinflusst und so oft ist man nicht 100% vielleicht realistisch. Gleichzeitig ist auch ein bisschen, ist immer ein bisschen schwerer beurteilen, weil das Thema Verkostung oder das Thema Geschmack ist verbunden nicht nur mit den Situationen, mit ob man die Etikette sieht oder nicht, aber ist auch verbunden mit dem Thema. Ganz einfach, die aktuelle Situation. Ich bin jetzt gut gelaunt in eine gute Umgebung zwischen Freunde oder ich bin zum Beispiel in einem Restaurant, da einfach essen, schnell raus. Macht auch einen Unterschied, wie der Wein schmeckt und wie der Wein zu dir ankommt.
Aber bin ich dann, wenn ich zum Beispiel in einer unterschiedlichen Grundsituation bin und den Wein blind verkoste, nicht unfair dem Wein gegenüber? Und vielleicht so als zweite Frage, brauche ich für manche Weine nicht die Erklärung, dass ich weiß, was sich dahinter verbirgt und ich den Wein anders verstehe, als wenn ich ihn rein blind und komplett ohne Informationen probiere? Sehe ich dann nicht nur den Wein, aber nicht das Ganze?
Ich finde am liebsten, wenn man erstmal ohne Etiketten probieren kann und danach mal dazukommen kann. Ist wahrscheinlich eine Geschichte, die auch schon sehr oft gesagt wurde. Aber sehr oft kommt man der Gast, der sagt, ja, ich trinke das auf gar keinen Fall, ich trinke diese andere Traube auf gar keinen Fall, nee, ich trinke, ich werde nie trinken Weine aus Kalifornien, sind mir alle so und so. Danach geht man ganz einfach mit einer anderen Flasche, kann man ein bisschen da den Spieler rundherum haben und sagen, ah, okay, guck mal, ich habe was für dich zu probieren, probier mal das und danach sag mir mal, ob es schmeckt oder nicht. Und kann man da auch ja, ein bisschen Spieler rundherum haben. Manchmal funktioniert sehr gut und dass den Person danach der Wein liebt. Manchmal funktioniert trotzdem, dass die Person nicht den Wein mag und war es trotzdem auch, finde ich immer auch informativ. An der anderen Seite kann man immer auch andere Sachen probieren und ist nie etwas Schlechtes, etwas neu zu probieren.
Wenn jetzt ein Gast, um bei dem Beispiel zu bleiben, keinen Wein aus Kalifornien mag und ich versuche ihn davon zu überzeugen, Präsentierst du dann automatisch einen ganz, ganz typischen kalifornischen Wein oder einen Wein, der vielleicht ein wenig untypischer ist und dann überraschend sein kann?
Ist die Frage, was ist typisch? Kalifornien ist auch, vielleicht mit Kalifornien ist nicht das beste Beispiel, als Kalifornien ein relativ großes Land ist. Ja, stimmt,
wir reden über 1200 Kilometer.
Genau, richtig.
Genau, 1200 Kilometer und, Ausdehnung, und das ist genauso, als wenn ich die arme Sizilien vergleiche. Also
genau.
Eigentlich ist das wirklich ein Beispiel, was hinkt. Und
ich finde das ganz einfach. Natürlich, wir haben einen Einfluss, den Handwerk von der Winzer, und gleichzeitig, es gibt immer so viele kleine Beeinflüsse, wenn wir zum Beispiel Kalifornien nehmen, man denkt immer, dass es so warm ist, und es ist auch sehr warm. Gleichzeitig es gibt auch so viele kaltere Einflüsse durch den Nebel, durch den Pazifik, kann man auch andere Einflüsse immer reinbringen, durch ganz einfach etwas Ruhe. So oft denken wir immer, es ist immer so warm, und es ist ein bisschen anders, als vielleicht man denkt, und auch auf den Grund von so viele verschiedene Mikroklima kann man auch natürlich viele verschiedene Stilistik von Wein erstellen.
Worauf ich hinaus wollte, war mehr oder weniger, wenn wir dieses Beispiel, keine Ahnung, Kalifornien von mir aus nehmen, auch wenn es ein schlechtes Beispiel ist und der Gast hat schon 15 verschiedene schlechte Erfahrungen mit Kalifornien gehabt, mag den Stil vielleicht einfach nicht, das, was normalerweise auf dem Markt ist. Ich präsentiere jetzt vielleicht etwas, was komplett anders ist, auch typisch in einer anderen Segmentierung ist, und er mag dieses und fängt dann wieder an, sich für Kalifornien zu interessieren, kommen ja wieder ganz, ganz viele Enttäuschungen. Und ich bin da immer so ein bisschen vorsichtig mit dem, ich lasse ihn etwas probieren, was ihn in seiner Meinung komplett revidiert, indem ich etwas Atypisches präsentiere, was vielleicht in dieses Gesamtbild und Schema nicht reinpasst, obwohl es vielleicht auch eine Daseinsberechtigung hat oder durchaus vielleicht ein neuer Weg ist.
Ja, ich verstehe, aber bin ich immer der Meinung, dass sollte man, können wir so sagen, keine Präkonzepte, sagt man in Deutsch, nur Präkonzept.
Ja. Vorgefertigten Konzepte gibt, ja, dass es manchmal auf den Gast ankommt und manchmal auf die Situation, und das manchmal das Schönste ist, wenn man da einfach lebendig und den Gast vielleicht versucht einfach zu überraschen, ohne ihn zu belehren.
Genau, ich finde immer schon, das ist immer Überraschung plus, wenn man die Möglichkeit zu probieren hat, ich finde immer großartig die Option, so viel wie möglich zu probieren. Danach kann man ja immer sich selber entscheiden.
Aber das wäre beim Lernen im Allgemeinen für dich das Wichtigste, ganz, ganz viel probieren und dann möglichst blind anfangen zu probieren, oder habe ich das falsch verstanden?
Ich finde, das kann man definitiv das Thema blind bevor schon einbauen, auch nur als Spiel zwischen Freunden. Warum nicht? Es muss nicht immer blind über Kostung in der Richtung, du bist immer 100% richtig. Es kann auch ganz einfach ein Spiel zwischen Freunden sein. Es muss man nicht jetzt immer so eng und streng gemacht, kann man auch in einer lockeren Atmosphäre machen, und es gibt wie in alle Sporte, wie in alle andere Sache, es gibt ganz einfach verschiedene Niveau, und kann man an ihr eigenes Niveau spielen. Wir spielen alle Fußball, aber wir sind nicht alle in der Premier League zum Beispiel.
Das, was ich damit so ein wenig veranschaulichen möchte, ist so ein einigermaßen sinnvoller Weg, wie man sich richtig in diese professionelle Ebene Sommelier begeben kann. Also Vorbilder ist auf der einen Seite etwas, was ganz wichtig ist, habe ich bei dir herausgehört. Blindverkostung kann man machen oder nicht. Was wäre dann so ein nächster Step? Sollte man bestimmte Bücher unbedingt gelesen haben? Soll man sich auf bestimmten Plattformen informieren? Soll man vielleicht in eine Theatergruppe gehen, um einfach performen zu lernen und zu lernen, wie man etwas besonders intensiv, expressiv darstellen kann, um eine gute Show am Tisch zu machen? Oder was sind deine Tipps? Wie werde ich professionell?
Okay.
Wie bekomme ich dein Niveau?
Oh, es gibt ein paar interessante Bücher. Eine, die ich persönlich spannend finde, weil erzählt auch, ist vielleicht nicht so stark für Anfänger, aber erzählt auch viel über die Regionen, über die auch die Menschen, die dahinter sind. Das wäre The Atlas of Taste bei Rajat Par. Finde ich immer spannend. Danach, ich würde sagen, für Thema Weiterbildung finde ich immer sehr wichtig, die klassische Bücher von Jensen Robinson, wie The Atlas of Wine oder The Oxford Companion of Wine. Aber noch am wichtigsten, denn Website Killzom. Eine andere Buch, die sehr spannende fand, das mich sehr stark damals beschäftigt hatte, das hatte tatsächlich auch mit meiner Freundin gut geklappt. Aber das war Beyond Flavor von Nick Jackson, Master of Wine. Das geht ein bisschen mehr in den Verkostung und kann man ein bisschen sich schon mal damit rein beschäftigen. Auch wenn man nicht vielleicht so stark in das Thema Wein interessiert.
Also ich finde es auch interessant, wenn man sich allgemein sensibilisiert. Also wenn man versucht, jeden Tag zum Beispiel neue Gerüche zu lernen. Wenn man ganz objektiv und ganz bewusst durch die Natur geht, durch den Alltag geht und jeden Tag versucht, fünf neue Gerüche, die man sonst gar nicht wahrgenommen hat, einfach zu notieren, wie so in so einem Tagebuch zu notieren. Wenn man sich darauf trainiert, wieder aktiv zu riechen. Das, was man eigentlich so ein wenig vernachlässigt hat, wo man sich manchmal, also wo man auch in der heutigen Zeit durch zu viele Parfums, Deos etc. völlig übertüncht wird, aber versucht da herumzuriechen und auch wieder versucht an Dingen zu riechen, an Leder zu riechen, in den Kaffee, bevor ich mir den Kaffee mache, nochmal reinzuriechen, einen Apfel mal an der Apfelschale zu riechen und manchmal am Apfelfleisch. Also, dass man sich selber sensibilisiert, also den Gedanken mit dieser neuen Riechwelt finde ich ganz interessant oder das eben auch bei anderen Sachen intensiver zu lernen. Also wenn man jetzt zum Beispiel Kaffee hat, ähnlich wie beim Wein, versucht verschiedene unterschiedliche Aromen herauszuschreiben. Also der riecht verbrannt oder der riecht nach Blumen oder riecht nach Früchten oder riecht nach Karamell. Also dass man da mit den anderen Ebenen versucht viel bewusster umzugehen und die genauso nerdig betrachtet wie letztlich auch den Wein.
Ja, ich finde, wie du gesagt hast, ist mir ein bisschen, wir kommen ein bisschen zurück zu dem Thema Geschmack und Geruch trainieren. Ich finde, das besonders viel zu tun hat mit der Aufmerksamkeit, weil wenn wir anfangen, Aufmerksamkeit zu schenken auf diese Geräusche, diese Geruche, die wir auf der Straße finden, oder auch wenn wir auch noch zu Hause kochen, wenn wir in unserer Tätigkeit essen, eine Apfel, ja, schmeckt nach Apfel, aber es gibt auch so viele verschiedene Sorte von Apfel, ist diese Apfel reif, ist saftig, und wenn man ein bisschen versucht, an diese verschiedene Facette darauf zu achten, ein bisschen öfter, auch in seiner Tätigkeit. Es ist immer wie ein kleines Training. Und ich denke, dass Schritt für Schritt deine Munde und dein Gehirn fangen an, mehr und mehr diese Signale zu memorisieren und immer mehr und mehr zu assoziieren mit verschiedenen Teilen nochmal. Und so geht es weiter.
Wie wichtig findest du Schreiben? Wenn man selber etwas wahrnimmt, etwas verkostet, etwas probiert, schreibst du immer mit oder gelegentlich oder hältst du es für überbewertet?
Es kommt darauf an. Als ich angefangen hatte, ich hatte alles runtergeschrieben, alles möglich. Ich war an offene Verkostungen, wo man über 300 Weine innerhalb 5 Stunden probieren durfte, und ich habe versucht, bei jeder einzelnen Wein, die ich probiert habe, die Beschreibung zu schreiben, wie mir gefallen hat und so. Das hatte ich sehr stark intensiv für die ersten 5, 6 Jahre gemacht. Und jetzt, um ehrlich zu sein, bin ich etwas ein bisschen lockerer, und besonders habe ich auch ein bisschen umgetauscht. Bevor hatte ich alles auf Papier immer geschrieben. Jetzt arbeite ich ein bisschen mehr am Laptop und auch oft am Handy für meine Notizen. So dass danach kann ich die immer noch zusammen integrieren, und kann ich auch noch die File zusammenfassen in einen sinnvollen Weg, Wenn man alles auf Papier schreibt, hat man danach ist ein bisschen schwierig, danach die Teile zusammenzustellen.
Hast du da ein festes Schema, dass du sagst, ich verkoste immer so? Also eine Weinbeschreibung muss bei mir mindestens 5 Aromen haben oder muss mindestens 10 Sätze haben oder ich beschreibe immer die Machart des Weines oder wie beschreibst du Weine?
Es kommt darauf an, in welche Situation ich konfrontiert bin.
Du als Stefano. Also du, wenn wir beide jetzt sagen, wir machen eine Weintour und fahren heute ins Piemont und probieren verschiedene Gavi, dann wie würdest du mit mir zusammen die Weine für dich selber beschreiben? Gibt es da ein Schema oder ist es rein aus Lust und Laune, wie du dich heute fühlst?
Ich würde sagen, realistisch gesagt, nach Lust und Laune, wie es heute sich fühlte, ist eher natürlich in eine Richtung gemacht, mit Standard Verkostungssystem, nur wenn, können wir so sagen, nur in der richtigen Bereiche, wie zum Beispiel Vorbereitungen oder bei Thema Wettbewerb oder bei Thema Prüfungen. Sonst in der Tätigkeit beschreibt man deutlich kurzer und es kommt ein bisschen darauf an, weil wenn ich zum Beispiel Weine in Restaurant verkoste, vor dem Service kommt ein Weinhandler, kommt das Produzent und verkosten wir die Weine. Da normalerweise habe ich eine andere Assoziation im Kopf. Natürlich achte ich auf den Geschmack darauf, aber da zum Beispiel meine erste Idee ist oft, ah ja, passt dazu. Konnte zu diesem Gericht passen? Konnte zu diesem anderen Gericht passen? Wie konnte das funktionieren und so? Oder wie kann ich diese Weine in der Weinkarte einbauen? Warum sollte diese Weine auf die Weinkarte sein? Während ich zum Beispiel in eine Fachverkostung bin, da analysiere ich die Weine ein bisschen anders. So geht ein bisschen je nach welcher Situation oder wofür
Aber
man
schreibst du im
verkostet.
Restaurant auch mit, wenn ihr Probeflaschen bekommt, du probierst die Probeflaschen, schreibst du dir alles auf oder ist es da dann Daily Business, wo du sagst, ich probiere sie und kann mich daran erinnern?
Ich würde sagen, es ist immer 50-50 und jeder hat seinen eigenen Weg. Ich finde wichtig, wir können so lange darüber sprechen, aber ich denke immer, dass am Ende muss man sich einfach erinnern. Und wenn man auch sich weiter mit dem Thema weiter beschäftigt, aber ich finde das in jeder Feld, weil wir können über Wein sprechen, wir können auch über andere Sachen sprechen. Denn dumme Beispiel ist immer, um die alle möglichen Fußballspieler uns zu erinnern, schaffen wir das oft, um 20 verschiedene Traube Weine uns zu erinnern, ist das ein bisschen schwieriger. Deswegen ist immer ein bisschen ein Thema die Frage, ja, worüber man am meisten interessiert ist und kann man mit Sicherheit lernen.
Ich finde persönlich dieses Thema Schreibdisziplin, man gibt es zu schnell auf, aber manchmal hilft einem das gerade, weil wir noch beim Weinlernen waren, ganz, ganz immens. Ich fand den Gedanken ganz interessant, um den Wein von verschiedenen Seiten zu betrachten. Wenn man das aufschreibt, ihn aus den Blickwinkeln verschiedener Personen niederzuschreiben, dass man ihn manchmal so erklärt, als würde es ein Winzer verstehen müssen. Manchmal so erklärt, als würde es ein kompletter Weinlaie, also ein Kind verstehen müssen. Und manchmal so, als würde es ein Kollege verstehen müssen. Da bekommt ein Wein 3 verschiedene Gesichter und man lernt ganz, ganz viel über den Wein und kann ihn mit einmal ganz, ganz anders greifen und verstehen und empfindet ihn auch ganz anders. Und man sieht dann, wie viel mehr eigentlich in einem Wein drin steckt. Du hast jetzt gerade das Thema Fußball öfters erwähnt, findest du, Fußball ist eine gute Metapher für Wein? Oder gibt es für dich andere Metaphern, womit man Wein ganz gut erklären kann? Also ist es vielleicht Musik, ist es Kunst, ist es Fußball?
Ich finde, dass jeder hat einen anderen Weg. Gleichzeitig, von meiner Erfahrung, kann ich mit Sicherheit an einen guten Freund von mir in Großbritannien mich erinnern. Er hatte eine Weinkarte mit ungefähr 150, 200 Positionen geschrieben und ungefähr zu jeder Wein hatte eine Beschreibung gemacht mit entweder Erinnerung an eine bekannte Schauspieler oder einen bekannten Film. Und
Schön.
das hatte, fand ich, die Idee sehr cool und hatte sehr gut auch funktioniert. Und jeder findet ein bisschen eher diesen Weg und kann man machen und manchmal klappt sehr gut, wie war zum Beispiel in diesem Fall.
Lass mich mit einem Bild anfangen, das du sofort verstehst. Manche Weinregionen wirken wie gut geordnete Bibliotheken. Der Ätna ist eher die Druckerpresse. Sie arbeitet, sie rattert, sie spuckt beständig neue Kapitel aus. Und genau hier setzt Ida an. Das gemeinsame Projekt von Angelo Gaia und Alberto Gracchi. Angelo Gaia ist hier nicht der Stargast aus dem Piemont, der kurz winkt und wieder zum Nebbiolo-Set zurückfährt, sondern betrachtet dieses und lebt es aktiv als langfristige Verpflichtung mit neuen Weinbergen, einer eigenen Kellerei und einem klaren Herkunftsfokus. Ida heißt im sizilianischen Dialekt schlicht sie und dient als ehrfürchtige Anrede für den Vulkan selbst. Auf zum Wein. Ida Etna Rosso 2021. Ein Jahrgang, der am Etna eher unter Einmischen verboten lief. Spätfrost im April, lange Trockenphase, Hitzeschübe bis über 40 Grad Celsius. Dann punktueller Regen kurz vor der Lese. Die beiden Produzenten beschreiben es glasklar. Hoher Zuckergehalt, reduzierte Säure, erhöhtes pH, mediterran, langlebig komplex. Das ist präzise dokumentiert und nicht hineininterpretiert. Zwei Väter hat dieses Projekt, Angelo Gaia und Alberto Gracchi. Und sie sind mehr als Väter, sie sind Monumente der Weinwelt. Also, Gaia trifft Gracchi und sie gibt den Takt vor. Angelo Gaia braucht man definitiv nicht vorstellen. Er ist im Piemont der Maßstab mit einer unfassbar langen Linie. 1859. Ikonische Barbaresco- und Barolo-Geschichte. Später kam die Expansion in die Toskana. Ja, dass Angelo Gaia und seine Familie gerne Grenzen verschieben, ist ein Teil des Firmenkodex. Und mit Ida wird die Geschichte weitergeschrieben. Ida selbst ist die Südsizilien-Episode mit lokaler Verankerung. Eine Joint-Venture-Gründung mit Alberto Gracchi, 2016 initiiert. Erste eigene Ernte 2017. Die Weinberge liegen auf der Südflanke des Ätna, in Biancavilla und Belpasso. Auf sage und schreibe 600 bis 800 Meter Höhe. Inzwischen umfasst das Projekt ca. 20 Hektar. Also eine substanzielle Präsenz, keine Gastrolle. Und der Name Ida ist Programm. Der Vulkan steht im Zentrum. Und wenn du den Wein probierst, merkst du ganz schnell, das ist kein Piemont-Remake am Mittelmeer, sondern eine Einladung an das Terroir, die lokale Rebsorte Nerello Mascalese sprechen zu lassen. Flankiert, ergänzt, komplettiert, wenn es passt, wenn vorgesehen, von bis zu 20% Nerello Cappuccino. Natürlich, Handlese. Fermentation, Mazeration ca. 3 Wochen. Teils in Holz, teils in Beton. Anschließend 24 Monate Reifung in Holz und Beton. Selten hat man so viel Ätna im Glas. Ja, der Ätna ist kühl für Sizilien, aber radikal sonnenexponiert. Die Höhenlagen bewegen sich zwischen 450 und 1100 Meter und bringen genauso die großen Tag-Nacht-Amplituden für eine späte Lese. Die Böden sind ein Mosaik aus Basalt, Asche, Lampili, Sand, porös, drainierend, mineralreich, einzigartig. Das ist Ätna. Das ist und möchte gelesen und interpretiert werden. Ätna DOC existiert seit 1968 und ist die älteste DOC Siziliens. Diese Appellation war nie Neo-Hype, sondern eine wiederentdeckte Größe. Das Disziplinar ist relativ streng, gerade beim Rosso-Blend. Der Mix aus Meer, Höhe, Vulkan erzeugt lange Vegetationsperioden, markante Säuren, das selbst in warmen Jahren sehnige Tannine und eine würzige vulkanische Aromatik. Ja, man schmeckt den Ätna. Man spürt ihn in dieser Primärnote, die in der Tat an Asche erinnert. An Makia-Kräuter, an Myrte, an Brombeere, an Maulbeeren, an Wacholder. Und an der geradezu frischen Säureführung, dem mineralischen Zug. Den evolutionären feinen Tannin. Das ist Sensorik. Und das schafft Angelo Gaia herauszuarbeiten, der seit den 90er Jahren Sizilien auf dem Radar hatte. Aber erst die Begegnung und Zusammenarbeit mit Alberto Gracchi mündete schließlich 2006 in das Projekt Ida. Und der Vision, den Etna durch Nerello Mascalese sprechen zu lassen. Eine der einzigartigsten Rebsorten unserer Weinwelt. Autochton sizilianisch, deren Ursprung im 18. Jahrhundert in den Nordhängen des Ätnas zu finden ist. Genetisch verwandt mit Sangiovese und Caricante, zeigt diese Rebsorte eine deutlich eigenständigere phenolische Struktur. Charakteristisch sind die dünnen Beerenschalen, die spätreifenden Trauben und eine hohe Säure, die trotz südlicher Lage eine bemerkenswerte Frische bewahrt. Eine Rebsorte, die ein technologisch präzises Temperaturmanagement erfordert, die nur eine moderate Extraktion zulässt, da sie bei Überextraktion rasch Bittertöne und oxidative Noten entwickelt. Und beim Ida fühlst du dank der Großmeister Gaia und Gracchi, wie man den Etna, wie man Nerello Mascalese und Nerello Cappuccino interpretieren kann. Danke für dieses unfassbar großartige Schaustück. Alberto Gracchi, Angelo Gaia und dem deutschen Importeur. Dem Handelshaus Segnitz. Tolle Idee. Also finde ich ganz großartig. Bepunktest du Weine? Also wenn du die Weine verkostest, ratest du die automatisch, dass du sagst, das ist ein Wein, der so und so viel wert ist in meinem eigenen Punkteschema? Und falls ja, in welchem Schema probierst du?
Bewerte ich persönlich nicht so viel da direkt mit Punkte. Ich bewerte natürlich in meiner Sicht. Gleichzeitig Bewertung ist natürlich wichtig, aber ich denke, dass auch jede Wein hat ein eigenes Segment und einen eigenen Platz. Es muss nicht immer der Beste der Beste, es muss nicht immer der Lauteste oder anders. Es gibt immer andere Situationen, wo in diesem Fall diesem Wein wieder reinspielen konnte. Mit dem Thema Weinbegleitung ist oft eine Sache, die man reinspielen kann. Mit wie oft haben wir gehört, den Thema, den Wein passte gut zu dem Gericht, sehr interessant, auch wirklich hyperinteressant zu probieren, aber ich würde nie mehr als ein Glas trinken. Ist immer ein bisschen, deswegen ist, finde ich immer, dass findet man ganz einfach, muss man ganz einfach den richtigen Platz finden davor. Und wir können sprechen, ob es dann gut oder nicht so gut ist, kann man trotzdem immer die Situation verbessern.
Gab es für dich mal eine Weinspeisenkombination, die dich nachhaltig geprägt hat, wo du noch heute von träumst?
Ich werde romantisch antworten und sagen die nächste. Ich finde, es gab Situationen, wo ich sehr zufrieden war, aber ich bin auch ein Fan, um die Weinbegleitung relativ oft zu tauschen. Ist ein bisschen wie ganz genau eine Chef oder ein Koch. Würde nicht gerne für 6 Monate lang immer den gleichen schicken. Deswegen, da versuche ich immer auch die Weinbegleitung oft dazu wechseln, sodass ich auch andere Sachen probieren kann.
Und wenn du die Weine dann probierst, hast du gewisse Stile, die du persönlich präferierst? Also gibt es einen Weinstil, den du in deinem Weinleben nicht missen möchtest?
Ich bin eher klassisch, kann man so sagen. Ich liebe klassische Regionen. Ich bin noch Fan von meine bisschen gereifte Bordeaux zu haben oder meine schöne Nebbiolo aus Italien. Gleichzeitig versuche ich immer auch offen zu sein für andere Neuigkeiten und auch andere Produkte. Ich finde zum Beispiel in Feinbegleitung immer wichtig, eine tolle Mix dabei zu haben. Klar, in Action Clé mit dem Thema Alpha Omega, meistens die Überraschungen kommen aus den Regionen wie Georgien oder die Produkte aus Dänemark. Gleichzeitig in der Mitte gibt es trotzdem immer genug Platz, um zu spielen rundherum die alte Klassiker auch.
Wenn ich mich mit dem Thema Wein lernen, um darauf nochmal zurückzukommen, beschäftige und mich da reinarbeite, sollte ich zuerst mich mit den gesamten Klassikern auseinandersetzen? Sollte ich die lernen? Sollte ich die verstehen? Sollte ich die von oben bis unten runterbeten können? Oder sollte ich erst einmal die nicht ganz so komplexen und vielleicht einfacheren Gebiete, das kann man nicht immer sagen, ich weiß, aber ein Gebiet wie, keine Ahnung, Dänemark wirkt ja ein bisschen einfacher, als wenn ich mich mit dem Burgund in all seiner Lagendifferenzierung beschäftige. Was glaubst du, ist so das Erste, was man selber für sich abhaken sollte?
Ich finde, dass man sollte erstmal eine gute Basis oder eine gute Überblick erstmal haben, bevor es über etwas Besonderes sich vielleicht zu fokussieren.
Also erstmal die Klassiker.
Muss nicht unbedingt die Klassiker, aber ich finde, dass es wäre gut, eine Basis zu haben, um darüber zu bauen. So, das kann man auch vergleichen mit den klassischen Situationen. Und es ist gut, die Klassiker oder die klassische Situation, weil ganz einfach mehr Daten darüber gibt. Auch. Aber finde ich wichtig, eine Basis erstmal zu haben, bevor zu viel in eine Richtung zu haben. Weil manchmal ist auch ein bisschen schade, wenn, finde ich auch schade, wenn ich vielleicht kann ich von A bis Z über eine einzelne Produkte nennen, aber eine ähnliche Produkte von einer anderen Marke, ich kann ganz einfach nichts darüber sagen. So ist ein bisschen auch wichtig, dass man auch diese offene Mindset bleibt und kann man auch nicht nur über eine einzelne Thema darüber sprechen, aber kann man auch ein bisschen spazieren.
Und was sind so die Klassiker, die man kennen sollte? Also wo ich mich intensiv mit beschäftigen sollte, wenn du mir jetzt raten würdest, beschäftige dich mit Wein und setze dich zuallererst damit auseinander.
Gute Frage. In Deutschland bin ich wahrscheinlich nicht das beste Beispiel auch davor.
Die Welt liegt uns zu Füßen. Also wir müssen uns nicht auf Deutschland konzentrieren, sondern weltweit global betrachtet oder europäisch betrachtet oder...
Ja, klar.
Ein Schüler.
Ich finde natürlich Frankreich, Spanien, Italien, Deutschland sind natürlich sehr wichtige Regionen und vielleicht im ersten Fall würde ich mich beschäftigen mit dem Thema diese 15, 20 verschiedene Haupttraube und wo die am meisten wachsen. So kann man auch ein bisschen mehr einfacher mit Parallelen umgehen. Aber mit Sicherheit klassische Regionen hat man in meinem Kopf Europa, so Italien, Spanien, Deutschland, Frankreich. Und einen Blick auch auf neue Welten finde ich auch immer sehr spannend. Besonders in Ländern wie Australien bin ich momentan echt große Fan von viele australische Weingüter.
Geht mir genauso, dass ich das am spannendsten finde, sich erstmal über die Rebsorten zu definieren, dass man versucht, eine Rebsorte zu verstehen und dann die Parallele dazu in verschiedenen Regionen sucht. Und damit finde ich automatisch die Region in gewisser Weise erst einmal greifen kann, verstehen kann. Und dann wirkt das Ganze so ein bisschen spielerisch. Also wenn ich jetzt Cabernet Sauvignon oder Chardonnay gibt's überall. Das ist eine sehr färbende Rebsorte, die das Terroir sehr gut widerspiegelt, das Klima gut widerspiegelt, die Handschrift des Winzers. Und ich bin immer wieder überrascht, wie unterschiedlich er auch sein kann und bekomme sehr viel mit übers Winemaking und über die Region und übers Klima. Also ich würde auch den Weg über die Rebsorten gehen. Den Gedanken finde ich eigentlich sehr, sehr schön und sehr, sehr angenehm.
Ja, ich finde auch, es ist immer das Spannendste und kann man auch ein bisschen mehr diese Vergleichung auch besser sehen und kann man direkt sehen, dass auch eine Traube nicht immer gleich schmeckt, aber es gibt immer Merkmale-Punkte, die man trotzdem irgendwie zusammengreifen kann.
Was ist der größte Weinmythos, der allgemein bekannt ist?
Ich würde wahrscheinlich sagen, dass Bordeaux immer hoch Alkohol hat. Dass Bordeaux immer sehr oft Bordeaux-Weine haben natürlich eine gute Struktur und einen guten Körper. Gleichzeitig, man verbindet immer sehr oft die Idee Bordeaux mit ein bisschen fettige, alkoholreiche Weine. Aber war in der Geschichte nie wirklich so. Und heutzutage, ja, es gibt Ofter und Ofter Weine, die auch mit 14,5, 15% abgefüllt sind. Aber es gibt noch, können wir so sagen, diese klassische alte Stil, die klassische Stile, wo man noch mit einer relativ niedrigen Alkohol und trotzdem eine schöne Struktur abfüllen konnte. Ich denke, Chateau Lafite hatte in 2021 mit nur 12,5% Alkohol auch abgefüllt. Und ja, nur ein bisschen zu zeigen als Beispiel.
Weil du Lafite meinst, ganz anderes Thema. Findest du es gut oder nicht so toll, wenn man in Wein investiert oder damit spekuliert? Weil Wein ist ja eine naturgegebene Sache, die wertsteigernd ist. Das weiß zum Glück oder leider jeder von uns. Aber das auszukosten, ähnlich wie in Gold, Briefmarken waren es früher, ist das mit Wein sinnvoll und findest du das toll oder findest du das eher beschämend und schade?
Ich finde von einer Seite, viele Weine sollten auf gar keinen Fall so teuer sein. Von der anderen Seite, man vergisst ein bisschen zu oft, dass Wein ist nicht nur ein Getränk, aber sehr oft hat auch zu tun mit History, mit Geschichte, mit Kultur, hat so viel. Es ist so viel anders verbunden dahinter und nicht nur ein Getränk auch. Deswegen, es gibt eigentlich noch viel mehr Werte dahinter. Gleichzeitig ist auch der Markt, wie in alle Produkte, es ist der Markt, das auch den Preis danach regeln kann. Und was ich besonders nicht mag, sehr oft, das denke ich ja, ist eine aktuelle, immer mehr und mehr aktuelle Thema, ist diese Overhype über manchmal sehr oft sind kleine neue Weingüter, die sehr oft machen auch eine sehr gute Arbeit, aber sind sehr schnell viel zu viel gehypt und danach gibt es immer den Händler oder den anderen, die immer dahinter spekulierte und die Preise wachsen viel zu schnell. Und ja, diese Spekulation mag ich nicht so gerne. An die anderen Teile muss man auch immer sie selber muss immer selber entscheiden auch was ja wie viel Geld musste man auch dahinter investieren. Gleichzeitig, ich bin mir nicht mehr sicher, ob es auch noch so heutzutage so ist, aber vor wenig Jahren Wein war es eine von der sichersten Investitionen weltweit prozentuell technisch. So.
Insofern, weil es verfügbar ist. Also es gab andere Investitionen, die sicherer waren, wo man sagen konnte, entweder auf die Länge der Strecke oder teilweise eben auf die Entwicklung der Gegebenheiten sind diese vom spekulativen Ansatz her wertvoller. Aber Wein war in vielen Bereichen für viele verfügbarer. Somit war es einfacher, in Wein zu investieren, damit zu spekulieren. Aber viele haben sich auch ja spekuliert, wenn man eben auch nicht vergessen darf, dass der Preis, der dann hin und wieder aufgerufen wird, nicht der Preis ist, den man automatisch dafür bekommt. Weil man muss natürlich entsprechenden Käufer dafür finden. Und beim Wein ist halt auch ganz viel Verantwortung dabei, dass man nachweisen sollte, wo der Wein gelagert ist, wie der Wein gelagert ist. Und eine Flasche Lafite, wie du es vorhin erwähnt hast, ist nicht automatisch das Wert, was irgendwann mal auf irgendeiner Auktion dafür bezahlt wurde, sondern, wie gesagt, ich muss einen Käufer dafür finden und ein vernünftiger Käufer wird immer vernünftig einkaufen. Also wird darauf achten, dass der nicht bei Oma Liesel irgendwo links, rechts neben den Kartoffeln lag, sondern ordentlich gelagert wurde. Aber ja, Wein galt bis vor einigen Jahren als eine der absolut sichersten Investitionen, die es gibt. Und ist nach wie vor im ganz, ganz weit, ja, upper Bereich, wo man sagt. Aber mit der Veränderung des gesamtglobalen Marktes, keine Ahnung, wie sich es entwickelt. Auf alle Fälle ist es spannend. Was ich auch spannend finde, ist deine Betrachtung über das Hypen verschiedener Weingüter, also verschiedene Weintrends, die du ja, wie du sagst, nicht so magst. Aber wer löst diese Trends aus? Wer ist dafür verantwortlich, dass Trends entstehen?
Ah, natürlich sind natürlich das kommt von anderen Personen, die in der Branche arbeiten, wie Sommelier und Weinhändler. Ich verstehe natürlich, wenn eine Weinhandel eine neue Weingut ins Sortiment nimmt und natürlich, dass viele viel Zeit und viel Hype dahinter macht. Natürlich mussten wir alles, verstehe ich natürlich, dass das Programm dahinter. Aber ich würde so sagen, in meinem Fall hatte ich mehreres Mal eine Situation, wo ich habe so oft über diese Weingut gelesen, diese Person, diese Handa und sowas, haben so viel darüber vielleicht auch in Instagram gepostet oder was auch immer. Und danach findet man endlich die Flasche auf einen auch vernünftigen Preis, weil schon genug spekuliert ist. Und jetzt bereitet man schon seine 150, 200 Euro für eine Flasche Wein, die letztes Jahr hatte nur 50 Euro gekostet, zu probieren. Und danach ist eine Enttäuschung. Ist Teil von dem Spiel. Von einer Seite muss man alles probieren. Und kann man auch wirklich beurteilen, nur danach, dass man probiert hat. Und ja, diese riesige Hype, um die Preise so schnell wie möglich darüber zu bringen, mag ich nicht so viel, können wir so sagen. Und
die Frage ist aber dann oftmals, warum ist man enttäuscht? Ist man enttäuscht, weil der Wein nicht diese 150, 200, 400, 500 Euro erbringt oder weil er nicht diese 30 Euro, die er ursprünglich gekostet hat, erbringt? Und muss man den Wein dann immer auf den Preis probieren oder ist das dann nicht zulasten des Weines und unfair dem Produzenten gegenüber?
Ich finde, dass in diesem Fall wäre zum Beispiel eine Bewertung auch mit dem Preis und eine Bewertung von diesen Erwartungen, die man auch sich rundherum kreiert hat, von einer Seite. Das spielt mit Sicherheit auch eine Rolle, wenn man diese Weine probiert. Gleichzeitig, von meiner Meinung, Preis spielt eine riesige Rolle, weil der Wein muss auch schmecken in der Preiskategorie, wo es liegt. Es gibt natürlich Teile in der Kosten, die oft vergessen sind, wie das Thema Marketing, das Thema Erstellung, das Thema Mitarbeiter. Gleichzeitig ein Wein, wie in alle möglichen Produkte, dem Produkt muss den Preis wert. Wenn es in dem Produkt nicht den Preis wert ist, dann warum sollte man das kaufen, wenn andere Produkte, wenn bessere Produkte an niedrigere Preise da zu finden sind auch.
Ich finde, weil trotz allem oftmals diese Produkte, die oftmals völlig überteuert sind, aufgrund von teilweise spekulativen Hintergründen eine Einzigartigkeit im Geschmacksbild haben, die andere Produkte nicht haben. Und wenn ich dieses Geschmacksbild haben möchte, muss ich den Mehrpreis zahlen, der rein qualitativ vielleicht nicht begründbar ist, aber in einer gewissen Nuance oder in einem gewissen Geschmacksbild durchaus zu finden ist. Aber wenn ich den Wein rein nüchtern in einer Blindprobe probieren würde, würde ich dann vielleicht nicht sagen, er ist vierstellig wert.
Genau.
Also ich weiß nicht, ob ein Wert rein im Geschmacklichen vierstelligen Wert sein kann und rein vom logischen, ökonomischen. Aber manchmal bin ich auch verrückt genug, das zu bezahlen, weil ich einfach diesen Geschmack haben möchte oder das Erlebnis haben möchte.
Ja, genau. Wenn eine Flasche Wein, wie auch eine knalle Sache, eine bestimmte Preis überschnittet, ist immer die Frage, ob es das wirklich so viel wert ist. Aber wie schon bevor gesagt, ich finde, dass eine Flasche Wein gibt es so viele andere Sachen dahinter versteckt. Wir vergessen auch zu oft, was eine Flasche Wein bedeutet, auch für eine Weingut. Eine Flasche Wein ist am Ende auch das komplette Jahr von mehr als eine Person auch dahinter investiert, um überhaupt etwas in diese Flasche zu bringen. Gleichzeitig, ja, wenn ist immer der ist auch der Markt, das macht, ist immer der Markt, dass wir dann die Preise auch danach rechtfertigen. Und es ist Wein ist auch ein Luxusprodukt. Wir sprechen über Alkohol und wir sprechen über Wein, also wir sprechen über Genuss. Und in jedem Luxusprodukt haben wir auch natürlich die überluxuriöse Sache.
Wenn man diesen Aspekt der Spekulation, diesen Aspekt vielleicht auch der, der Informationsdarstellung etc. berücksichtigt, auch den Respekt den Winzern gegenüber, was du gerade erwähnt hast. Wer hat die Hauptverantwortung, dass da das alles im Rahmen bleibt? Ist es der Weinhandel? Sind es wir Sommeliers? Sind es vielleicht die Influencer? Wer sollte darauf bedacht sein, dass der Winzer in seiner Arbeit ordentlich dargestellt und respektiert wird?
Puh, schwierige Frage. Ich denke, Zusammenarbeit ist immer das Beste. Gleichzeitig kann man wie in jeder Tätigkeit, wie in auch in jeder Sache zu Hause, ich denke, mit ihrer eigenen Aktion kann man auch immer ein bisschen beeinflussen. Vielleicht nicht unbedingt alles ändern, aber kann man immer ein bisschen beeinflussen in der Entscheidung, die man trifft. Wie zum Beispiel, ich entscheide mich, diese Weinhandel nicht zu unterstützen. Oder das bedeutet auch in dem Fall, ich kaufe ganz einfach nicht diese Weine von diesen Weinhändlern, weil ich stehe ganz einfach nicht zu dieser Preispolitik, Marketingpolitik, oder ich stehe ganz einfach nicht zu einem System, die auch oft zu finden ist, dass um eine Flasche zu bekommen, musst du tot und tot Flasche und was auch immer haben. Und kann man diese Entscheidung schneller treffen und kann man direkt auch einen Stand nehmen, können wir so sagen, damit. Und wenn ich denke, mehrere Personen das machen würden, danach konnte sich etwas bewegen. Wenn nur ein, zwei Personen das machen würden, danach kann man nicht wirklich so viel beeinflussen.
Also für dich ist Fairtrade ganz wichtig?
Ja, Fairtrade mit Sicherheit, aber besonders ein bisschen dieses Thema, dass der Wein nicht spekuliert wird. Es gibt mehrere Beispiele auch, die ich gehört habe, wo zum Beispiel auch das Weingut und der Produzent selber nicht zufrieden sind, wie die Weine verkauft sind und wie die Weine auch heutzutage zu teuer sind im Vergleich mit ihren eigenen Idealen.
Und gibt es für dich Weingüter, die du aus ethischen Gründen oder aus spekulativen Gründen richtig meidest? Also selbst wenn du sie kaufen könntest, ohne irgendwelche Rahmenbedingungen etc., wo du einfach sagst, ich möchte das System, sei es aus ethischen, sei es teilweise aus ökologischen Gründen, wo du sagst, nein, das mache ich nicht?
Ich versuche immer an beide Teile zu hacken. Jeder Wein, das ich für die Weinkarte, Weinbegleitung oder jeder Wein, den ich aktiv auch für mich selber kaufe, versuche mich immer dahinter zu informieren. Mir ist immer sehr wichtig, dass Nachhaltigkeit ist mir immer sehr wichtig und auch natürlich ist ein Thema, welche Menschen stehen dahinter.
Wie wichtig ist für dich die Nachhaltigkeit? Also verzichtest du auf Heavyweight Bottles zum Beispiel?
Pardon?
Diese typischen süditalienischen Primitivo-Flaschen, wo die Flasche allein 18,2 Kilo wiegt und das in einer riesen Single eingepackten Holzbox dargeboten wird, einzeln versandt. Also versuchst du sowas zu vermeiden aus ethisch-ökologischen Gründen oder siehst du deine Nachhaltigkeit da eher woanders?
In diesem Fall, ich versuche das zu vermeiden. Ich denke auch, dass bin ich mir gerade nicht 100% sicher.
Schließt du es aus oder vermeidest du es?
Ich habe von einer Seite den Glück, auch in einem Fine-Dining-Segment zu arbeiten. Deswegen sehe ich nicht so oft zum Beispiel diese Situation. Ich versuche ja oft in der Situation, in meiner Tätigkeit, was meine Tätigkeit betrifft, weil ich habe den Glück, mit hauptsächlich Fine Wine zu arbeiten und kann man schon Premium Fine Wine in Deutschland nennen, in der Segmente ab 15 Euro, fast, als Deutschland eine relativ sensitive Markt ist, wo schwierig ist, die durchschnittliche Preise, Konsum auch ein bisschen zu steigern. Wenn ich das im Blick habe, ich habe den Glück zu sagen, ich arbeite nur mit Produzenten, die in der Richtung biodynamisch, organik und diese Nachhaltigkeit an Herz haben als Thema. Es muss nicht unbedingt biodynamisch zertifiziert, es muss nicht unbedingt organisch zertifiziert, aber ich muss wissen, dass das Weingut arbeitet in eine Richtung, wo Nachhaltigkeit wichtig ist. Das
Und lebst du diese Nachhaltigkeit auch in der Bestellsituation, dass du sagst, ich bestelle nicht sechs flaschenweise, weil da ein Paket und weil Ressourcen verbraucht werden, sondern bestellen nur, keine Ahnung, ihr seid ja jetzt kein großes Restaurant, aber zumindest 120 flaschenweise. Schau mir die Ökobilanz an, wie die Weine am besten herkommen. Schaue darauf, dass die mit der Bahn transportiert werden. Versuche zu vergleichen, ob ein Transport aus Südfrankreich wirklich ökologisch so sinnvollerer ist als einer aus Australien oder ob es da vielleicht auch anders aussieht. Also machst du dir so weitreichende Gedanken oder schießt das dann doch ein bisschen übers Ziel hinaus und ich bin jetzt so der Träumer auf der anderen Seite?
Ich denke, dass du jetzt mir ganz ein bisschen gecatcht hat in der Thema eine hyper gute Frage, wo ich persönlich auch schon sehr viel darüber überlegt habe und mir noch nicht eine 100% richtige Antwort gegeben habe. Und bin ich noch ein bisschen in Konflikt darüber. Ich stimme 100% zu. Du hast 100% Recht zu sagen. Wie kann es ein Produkt nachhaltig sein, wenn du jetzt siehst, Flasche aus Australien. Theoretisch Nachhaltigkeit sollte auch verbunden sein mit ja auch lokale Produkte und weniger Bewegung. Ich stimme 100% zu. Von der anderen Seite, um komplett ehrlich zu sein, bin ich auch sehr offen für das Thema, auch zum Beispiel Weine aus den sogenannten Neue Welt oder Übersee. Und Weine aus anderer Ecke. Ja, es ist immer ein bisschen den Kampf zwischen, ich möchte mich nicht auf unterschiedliche und Produkte, tolle Produkte auch verzichten und gleichzeitig muss ich ein bisschen Aufmerksamkeit darauf schenken. Ich finde eine sehr gute Frage. Ich habe noch einen Kampf mit mir selber über was am meisten sinnvoll wäre. Aber ich feiere, um ehrlich zu sein, ich feiere auch selber die Vielseitigkeit aus den alten Welt und ich feiere auch selber oft den Thema, dass man nicht unbedingt bis zum dahin reisen muss und auch manche Weine zu probieren oder manche Weine zu bekommen.
Es gibt diese Momente, in denen Wein nicht einfach nur ins Glas fließt, sondern eine Geschichte auspackt, wie ein Entertainer im perfekten Timing. Heute Kistler Vinyas Pinot Noir Sonoma Coast 2021. Ein Name, der in den Kellerregalen so unauffällig wirkt wie ein grauer Mantel. Bis du ihn öffnest und eine Bühne aus Küstennebel, Goldrichböden und 40 Jahre kompromissloser Detailarbeit herauszaubert. Aber lass mich ganz von vorne anfangen. 1978 gründen Steve Kistler und Mark Bixler das Weingut. Nicht als Tempel der Lautstärke, sondern als Labor der Stille. Wein, die ihre Herkunft sprechen lassen, nicht den Keller. Die beiden setzen früh auf Chardonnay und Pinot Noir. Und das Programm ist von vornherein alles andere als kalifornische Opulenz auf Autopilot. Man sucht Burgundisches im kalifornischen Takt. Nicht als Kopie, sondern als Übersetzung. Später tritt Jason Kessen auf die Bühne. Zunächst als Partner im Weinberg, ab 2008 im Keller. Und seit 2017 verantwortlicht er das Ganze. Das ist kein Managerwechsel, das ist eine Staffelstabübergabe in Zeitlupe, über Jahre eingeübt. Kistler beschreibt die eigene Arbeitsweise entwaffnend nüchtern. Nächtliche Lese, native Hefen, moderate Gärtemperatur, so wenig Eingriff wie möglich. Bei Pinot Noir wird jede Gärung 24 Stunden am Tag manuell überwacht. Nicht um ein Denkmal im Keller zu bauen, sondern um Schichten freizulegen, statt einen Fingerabdruck zu hinterlassen. Wer das plakativ findet, hat recht. Es ist plakativ und zugleich das präziseste Versprechen, das man einem sensiblen Pinot Noir geben kann. Nun zum Rampenlicht, zum Wein, zum 2021er Pinot Noir Sonoma Coast. Es ist kein Einzellagensolist, sondern das Ensemble junger Parzellen. Man füllt erst Single-Vignettes, wenn ein Weinberg über Jahre Beweismittel geliefert hat. Bis dahin verdichtet man die Coast-Cuvée zu einem Profil, das wie ein bestens geprobter Prolog wirkt. Herkunft? Sonoma Coast AVA. Die küstennahe kühle Bühne mit Nebelvorhang, maritimen Arten und einer winzerischen Lieblingsvokabel. Geduld. Der Boden? Goldrich Sandy Loam. Dieses hellgelbe, skelettarme, urzeitliche Meeresbett, dessen Drainage so gut ist, dass Pinot Noir hier Spannung sammelt, wie ein Jazzbassist die Grundnote. Trocken, fokussiert, rhythmisch. Und das technische Datenblatt zu 2021 liest sich wie eine präzise Partitur. Ganzbeerige, spontane Gärung, kein Presswein. Es kommt ausschließlich Free Run ins Fass. 10 Monate französische Eiche, 35% neu. Abfüllung, unfiltriert und ungeschönt. Das ist minimalistisch, aber nicht laissez-faire. Es ist die Sorte Minimalismus, die am Ende mehr erzählt, weil sie nichts zudeckt. Jetzt der Jahrgang 2021. Er wird von den Kaliforniern selber als herausragend beschrieben. Trocken, mild bis kühl, maritimer Einfluss. Niedrige Erträge, ausgeprägte Säuren sind die Schlagworte in den Notizen zur Kistler Cuvée. Und selbst der Branchenverband ordnet dieses Jahr als eines der besten in jüngerer Erinnerung ein. Warum hat Kistler auf Pinot gesetzt? Was macht die Sonoma Coast so besonders für Pinot? Es sind die kühlen Luftmassen vom Pazifik, die Nebelzüge, die großen Tag-Nacht-Amplituden und natürlich die höheren Niederschläge als im Inland. Die Reben stehen zumeist oberhalb der Nebelgrenze, wo Licht und Photosynthese konzentriert arbeiten. Das Ergebnis? Langsame Reife, Aromenpräzision, balancierter Zuckersäure-Dialog. Für die Coast Cuvée zieht Kistler Material aus den westlich nebelführenden Zonen zusammen. Ein Mosaik, das die Herkunft über Parzelle stellt. Kistler betont seit Jahren, 2 Heritage-Selektionen prägen jeden Pinot-Weinberg. Man hat 25 Jahre lang selektioniert und sich dann entschieden, beide zu pflanzen, als Feldmix, um die Transparenz des Standorts zu steigern. Das ist die konsequente Entsprechung zu Kistlers Chardonnay-Philosophie und erklärt, warum selbst eine Appellations-Cuvée wie die Sonoma Coast so präzise wirkt. Wenn du den Wein im Kontext des Kistler-Kanons verortest, steht er nicht im Schatten der Ikonen. Er definiert die Bühne, auf der die Ikonen auftreten. Die Einzellagen zeichnen Mikrofalten in die Landkarte. Der Sonoma Coast dagegen liefert Makrolinien. Die Salzbrise, die kühle rotblaue Frucht, der ziselierte Zug. Wer die Hausstilistik verstehen will, beginnt hier. Nicht, weil es einfacher wäre, sondern weil es die gemeinsame Grammatik offenlegt, aus der die Solo-Arien erst verständlich werden. Also, was heißt das für dich als Sommelier, als Winzer, als Journalist, als Weinliebhaber? Erstens, Sonoma Coast 2021 ist ein Lehrstück in Selektion. Böden, Klone, Lesezeitpunkt, Fässer. Als dienendes Mittel der Herkunft. Zweitens, Goldrich ist hier nicht bloße Folklore, sondern die funktionale Geologie, die Drainage, Wurzelraum und Reifetakt diktiert. Drittens, 2021 liefert die seltene Kombination aus reifer Phenolik und lebhafter Säure. Die Belastbarkeit nach Reife verspricht, ohne die Gegenwart zu entwerten. Viertens, wer den Hausstil verstehen will, folgt dem Coast-Faden, bevor er in die Karte der Einzellagen zoomt. Vielen Dank für diesen besonderen Wein. Kistler Vineyards und dem deutschen Importeur, dem Handelshaus Schlumberger. Also es ist ja auch nicht nachgewiesen, dass ein Wein aus Italien rein ökologisch so viel sinnvoller transportiert wird mit einem geringeren Fußabdruck als einer, der aus Australien kommt, wenn man gewisse Wege einhält. Es gibt ja verschiedene Rechenbeispiele, damit gibt es eigentlich in dem Sinne kein Gut und Schlecht, wenn man das so runterbricht, es sei denn, man ist komplett irgendwie lokal, aber da müsste man es bis zum Ende denken. Was ich total spannend finde, wenn man sich gerade mit der neuen Welt zum Beispiel beschäftigt und du sagst, man kann auch nicht überall hinfahren, aber wie baust du ein Vertrauen oder eine Beziehung zu den Produzenten auf? Hast du da irgendwelche Tipps oder Hinweise? Weil mit dem Spätburgunder-Produzent an der A kannst du relativ schnell Vertrauen aufbauen, weil du einfach am freien Tag mal rüberfährst und sagst, zeig mir das. Aber mit jemandem in Tasmanien oder in wo auch immer ist es ja umso schwieriger. Hast du da einen Vorschlag, einen Weg? Mit denen trittst du überhaupt mit denen in Kontakt oder findest du einfach nur die Weine toll?
Ich würde sagen, ist öfter Romantisch gesagt, versuche ich immer mit Kontakt zu halten. Realistisch gesagt, ist das oft, ich finde die Weine toll und dann versuche ich mehrere Weine von das Weingut zu probieren. Gleichzeitig, je nach welche Weinhändlersituation, es gibt oft die Möglichkeiten auch im Laufe des Jahres, den Weinhändler wir trotzdem immer den Winzer oder eine Repräsentant von das Weingut auch nach Deutschland bringen. Und da kann man ein bisschen mehr Austausch haben. Es gibt Weingüter, wo ich den Winzer persönlich kennengelernt durfte, hier in Deutschland, auch wenn sie aus Australien kommen oder aus einer anderen Ecke der Welt. Wie es gibt manche Weine, wo ich auch eine konnte mir sozusagen gute Erinnerungen habe und wo ich mich auch gemütlich fühle, über das Weingut zu sprechen habe, weil genug Weine verkostet habe und genug auch über das Weingut kenne, wo ich eigentlich keinen Kontakt am Weingut habe,
Das, was
trotzdem.
ich total schade finde, weil es eigentlich in unserer Branche kaum gespielt wird, ist jede Art von digitaler Ebene. Also es wird in dieser Gänze, in dieser Intensität kaum gespielt. Und gerade Weingüter oder auch Weinhändler könnten da so viel mehr auch Emotionen transportieren. Gibt es für dich irgendeine digitale Wunschlösung für entweder den Weinhandel oder Produzenten, wo du sagst, wow, wenn ihr das hättet, das wird mir so viel mehr bringen oder mehr helfen. Nicht zuletzt in deinem Lerneifer, wenn du dich vorbereitest.
Oh, digitale Wege ist immer wichtiger und wichtiger. Ich stimme zu, dass so oft nicht so gut genommen ist. Von meiner Seite bin ich leider noch etwas ein bisschen von einem Boomer. Deswegen kann ich nicht genau sagen. Aber ich finde digitale Unterstützung sehr wichtig. Weiß ich leider nicht, ob zum Beispiel mit dem Thema zum Beispiel Verkostung, ob digital so stark der richtige Weg ist, weil eine bestimmte Kosten hat. In Zeit wie Corona-Zeit war natürlich sowas von großartig, dass man trotzdem die Probe nach Hause geliefert bekommen hatte und durfte man trotzdem irgendwie teilnehmen und sich zwischeneinander vernetzen. Gleichzeitig natürlich finde ich lieber deine Face-to-Face-Option.
Ich meinte auch gar nicht vielleicht die Verkostung als solches. Also die haben ja eigentlich fast alle in irgendeiner Form abgewählt. Manchmal ist es interessant, sowas zu haben. Das Spiel wurde aber auch niemals weitergespielt nach Corona, was total schade ist, weil es da so viele Möglichkeiten gibt. Aber ich meine darüber hinaus. Also das ein Riesengoal finde ich ja zum Beispiel, dass manche Champagnermarken hinten einen QR-Code drauf haben, wo man sagen kann, man kann jegliche Art von analytischen Daten oder wo diese verschiedenen Grundweine hergelesen wurden, herauslösen. Man kann viel Bildliches machen, um eine Emotion letztlich auch zu dem Wein aufzubauen. Aber es wird nicht in der Gänze oder bis zum Ende wirklich durchgespielt. Hast du da irgendwas, wo du sagst, hey, Weinhändler, sowas könntet ihr doch einfach machen, das wäre doch ganz cool, wenn ihr daran arbeiten würdet, beziehungsweise für dich vielleicht sogar im Restaurant, wo du sagen kannst, dieses digitale Element könnte ich mir sogar im Restaurant vorstellen. Und da meine ich nicht unbedingt eine iPad-Karte mit, auch das könnte man weiterspielen, aber irgendwas, wo vielleicht keiner dran denkt, wo du sagst, hey, in diesem coolen, innovativen Restaurant, in dem ich arbeite, würde genau sowas mega passen.
Ich kann sagen, in Ochsenklee, ich weiß es in Vergangenheit, gab es eine sehr schöne Idee mit dem QR-Code, wo eigentlich eine, können wir so sagen, fast interaktive digitale Mappe, um zu zeigen, diese Alpha-Omega-Reise durch die Welt, da auf dem Handy gab. Und da fand ich eine spannende Option.
Es gibt eigentlich keine Neuerungen im Großen und Ganzen der Weinwelt. Das vorletzte war das Weinglas, das letzte war wahrscheinlich Korova, was irgendwie die Weinwelt nochmal komplett neu geordnet hat. Davor gab es den Korkenzieher und mehr ist nicht passiert. Also daher, und ich denke, so mit dem Digitalen könnte es eine neue Ebene sein, wo wir sagen, wir beschreiten nochmal komplett neue Wege, die einfach spannend sein könnten.
Ich stimme 100% mit dir zu. Das Problem ist, dass ich ein Boomer bin und davon nicht so viel Idee
Kein
habe, um
Problem.
ehrlich zu
War nur
sein.
so ein Gedanke.
Aber ich stimme 100%
Also du
zu
bist noch
eigentlich.
im analogen Bereich hauptsächlich im Restaurant unterwegs und magst dann doch eher den persönlichen Kontakt zu den Gästen.
Ich feiere das Thema, was ich im Restaurant feiere, und ich denke, das ist auch hoffentlich, dass ein Merkmalepunkt bleibt, um wirklich Restaurant ist es ein bisschen dieser persönliche Austausch. Deswegen auch mit den Händlern mag ich lieber die digitale Preisliste zum Beispiel zu bekommen. Gleichzeitig gefällt mir lieber, den Kontakt zu haben mit der Person dahinter auch, zu meinem Referent, und auch natürlich mit dem Referent die Möglichkeit, eher Sache zu verhandeln, im Vergleich mit nur ganz einfach eine Bestellung abzugeben durch eine Webseite.
Menscheln ist auch was ganz, ganz Wichtiges und Kommunikation ist ganz wichtig. Apropos Kommunikation, gibt es bei dir Weinwörter, die du liebst und welche, die du absolut nie benutzen würdest oder meidest oder die dich richtig aufregen, wenn die jemand benutzt?
Wahrscheinlich schon öfter gesagt, ich mache nicht so das Wort mineralisch, weil mineralisch nicht so viel bedeutet, und ich mag nicht das Wort, das so oft in Deutschland gehört habe, das Wort Venissäure. Diese sind wahrscheinlich meine zwei Tabu. Sonst, ich finde, dass jeder entwickelt ihre eigene Vokabular auch noch dazu. Und ist wirklich spannend zu sehen, wie manche Menschen vielleicht in eine ein bisschen philosophische Weg der Weine beschreiben, manche wie in eine andere Weg mit Vergleichungen mit täglichen Situationen beschreiben. Und ich finde persönlich cool, dass man findet immer ihre eigenen Wege und darf man darüber sprechen in
Warum
verschiedene
magst du
Wege.
mineralisch nicht? Findest du, das Wort ist überstrapaziert oder völlig deplatziert? Also gibt es mineralisch gar nicht oder wird es nur zu oft hergenommen?
Ganz einfach, dass das Wort, es gibt Mineralität im Wein, das ohne Frage. Gleichzeitig das Wort mineralisch in Deutschland sehr oft benutzt, um, können wir so sagen, diese erfrischende oder oft höhere Säure Weine zu nutzen, statt ganz einfach das Wort auch Säure, weil das Wort Säure in Deutschland
Es
ist immer ein
wird
bisschen
falsch
tabu.
verwendet, mineralisch, sondern
Auch
also es ist
wenn.
nicht so, dass du sagst, es gibt es nicht, Wein kann keine Mineralität haben oder keine Mineralik haben, sondern es wird fälschlich verwendet und eingesetzt. Und das magst du nicht. Okay.
Genau, oft falsch benutzt, und wenn es benutzt, erst, das war eine Frage, dass mir immer am Anfang an auch etwas schwierig war, und du siehst ja, was für eine
Ja.
Mineralität. Oder was bedeutet für dich mineralisch? Und wenn man konfrontiert mit dieser Frage ist, kommt man ein bisschen eine andere Perspektive an. Aber besonders, was mir nicht. Ja, was ich nicht mag, ist, wie das Wort falsch
Das
benutzt ist.
stimmt.
Um nicht das Wort besonders Säure zu nutzen.
Kann man leicht auch Enttäuschungen mit auslösen? Wie gehst du persönlich mit Weinenttäuschungen um? Also wenn du entweder den Fall hast, dass du einen Wein für viel Geld gekauft hast, der dich nicht wirklich erfüllt oder befriedigt, beziehungsweise auch wenn du Probeflaschen bekommst, damit nicht ganz so zufrieden bist oder auf Weinverkostungen bist und nicht mit den Weinen klarkommst, wie kannst du das selber für dich einordnen?
Ich denke persönlich, ist Teil von dem Spiel. Man muss auch Geld investieren, und um so viel wie möglich auch zu probieren. Natürlich macht keinen Spaß, wenn ich jetzt, aber macht keinen Spaß, auch wenn ich jetzt, sagen wir mal so, 25 Euro in einem Weinladen ausgebe, und der Wein schmeckt mir danach gerne. Danach gar nicht. Ich denke, das ist trotzdem Teil von dem Spiel, und muss man immer probieren, um ihre eigene Meinung danach selber zu machen. Und manchmal kommen große Enttäuschungen, wie manchmal kommen auch sehr große Überraschungen, für wenig Geld ankommen. So kann man manchmal gewinnen, wie kann man manchmal verlieren.
Würdest du den Wein dann trotzdem weiter trinken, wenn er dich enttäuscht, oder würdest du dann den Wein auf keinen Fall weiter genießen?
Es kommt wahrscheinlich auf den
Ja.
Preis an. Wahrscheinlich wurde ich eher, ja, ich habe die trotzdem weiter getrunken. In Vergangenheit habe ich trotzdem der Wein ein bisschen weiter getrunken, aber ja, nicht vielleicht mit
Ja.
so viel
Manchmal
Spaß.
ist es aber auch, finde ich, dass man, dass
Was?
die erste Wahrnehmung ist, die enttäuscht. Wenn man so ein völlig überzogenes Erwartungsbild hat und dann beim Probieren, beim Trinken des Weines merkt man, das kommt noch und das. Und viele Weine brauchen einfach auch die Entwicklung. Oder man muss sich selber erstmal in die Weine reinfühlen und reindenken. Also es ging mir gelegentlich so, dass wenn ich eine Erwartung hatte, im Wein probiert habe, nicht so zufrieden war und dann trotzdem weiter probiert habe, ich nach einer gewissen Zeit merkte, wow, da tut sich eine ganz neue Ebene, vielleicht auch aus dieser dann reduzierten Erwartung auf, wo ich sage, ja, darum kann ich nachvollziehen, warum dieser Wein so, so besonders war.
Das finde ich ein voll guter Tipp, um zu sagen, einen Moment zu warten und der Wein wieder zu probieren. Das finde ich immer sehr spannend und wichtig, auch nochmal. Ich finde, das ist ein sehr, sehr guter Tipp.
Mit welchen Menschen würdest du gerne mal einen Wein trinken?
Ich würde sagen, es würde mich interessieren, verrückte Persönlichkeiten ein bisschen kennenzulernen. Aber, eine einzelne. Puh. Ich wollte fast Nicolas Joly nennen, aber danach ist es ein bisschen zu extrem auch. ich würde gerne mit Sicherheit ein Glas Wein mit Gérard Basset haben. Ich habe so viele gute Sachen gehört und ich hatte die Möglichkeit, besonders mit vielen Studenten von ihm zu arbeiten und kennenzulernen. Und ich war immer so fasziniert über diese Persönlichkeit dahinter. Und ich hatte leider nicht die Möglichkeit, ihn persönlich kennenzulernen. Aber das würde mich bestimmt interessieren.
Wenn du den Wein aussuchen könntest, welchen Wein würdest du aussuchen? Welchen Wein würdest du ihm servieren?
Boah, das ist aber eine große Verantwortung.
Ist es das? Ist es nicht manchmal so, dass man sich selber da die Arbeit mit viel zu schwierig gestaltet? So als wenn, keine Ahnung, wenn Freunde, die Köche sind, zu mir zu Besuch kommen, man macht sich selber zu viele Gedanken und die wollen eigentlich nur Rouladen essen? Oder wenn man selber irgendwo zu Gast ist und die Freunde machen sich seit 2 Wochen verrückt, was die für Weine aussuchen und eigentlich möchte man nur einen schönen Abend verbringen? Also wäre es da nicht genauso, dass wenn man mit ihm zusammentrifft, ich glaube, er hat schon den ein oder anderen Wein in seiner Schaffenszeit probieren dürfen. Überraschen kann man ihn nur bedingt und das ist vielleicht auch gar nicht die Aufgabe. Wäre es nicht einfach ein Wohlfühlwein, den man dann in dem Augenblick wie ein Geschenk, wo man sagt, damit fühle ich mich wohl, serviert?
Wahrscheinlich schon. Wahrscheinlich ja. Ich denke schon. Gleichzeitig mag ich auch persönlich ein bisschen immer den Druck zu haben. ich funktioniere immer besser mit Druck, ich denke. Deswegen auch das Thema ist gut für mich, dieses Thema Zertifikat, um ein bisschen Druck zu haben, um weiter zu lernen und motiviert zu bleiben.
Okay, baue ich Druck auf. Womit würdest du ihn überraschen wollen? Was glaubst du, hat er noch nicht getrunken in seiner Schaffenszeit?
Boah, ich denke, er hat alles probiert. Ich denke, dass alle probieren kann man leider nicht, aber es wird, ich denke, relativ schwer, einen Wein zu finden, dass er selber noch nie probiert hatte. Auch. Aber wurde ganz einfach ja mehr, wissen, wo er kommt, auch diese tolle Wege, um das Thema immer weiterzugeben, weil was ich mitbekommen habe von meinem ehemaligen Chef und Steve Pinot und auch Dimitri Messner, Master Sommelier, ist immer diese Wege, um die andere zu helfen, um weiterzubilden und diese Community zu kreieren, wo sich ja zueinander unterstützt haben, um weiter zu gehen und sich weiterzubilden und ja, diese Mindset, das er kreiert hatte und so, fand ich etwas sehr spannend.
Und welchen Wein gäbe es?
gute Frage, immer. Weil ich aus Bergamo komme und ich liebe Nebbiolo, würde ich dann etwas wie eine gute Nebbiolo aus dem Valtellina.
Großartig. Toll.
Ein Wein, den kann man trinken, weil er trotzdem Struktur hat, aber kann man trinken auch nur während ein Gespräch und ja.
Und man gibt ein Stück von sich selber mit auf dem Weg. Wenn dein Leben ein Wein wäre, welcher wäre es?
Ein Wein oder eine Traube?
Kannst du entscheiden.
Ich würde mit dem Thema einem Bioro bleiben, weil ich bin eher eine zurückhaltende Persönlichkeit und ein bisschen wie eine Biolo. Ich brauche immer ein bisschen Zeit, um mich aufzumachen.
Und welcher Stil passt zu deiner Persönlichkeit?
Ist kein Stil so gesehen, aber sehr oft assoziiere ich mich mit biodynamischer gestellte Weine. Gleichzeitig ich liebe Klassiker, aber ich denke immer, dass es gibt Produkte und Produkte. Es gibt auch solche Weine, wenn man die Naturwein nennen möchte. Ich liebe meine Klassiker, aber ich werde nie Nein sagen auf ein Glas Grafner.
Gibt es für dich einen absolut schönsten Wein-Service-Moment, wo du unglaublich berührt warst? Entweder, dass du ihn selber erlebt hast oder dass du ihn selber ausgelebt hast als Sommelier?
Der Moment oder den Abend, der mir am meisten im Kopf geblieben ist, war es ein Abend in London. Ich war damals vor einer Zeit in Cabot Restaurant, ein Restaurant, die gehörte zu zwei verschiedenen Master Sommelier, Xavier Rousset und Garrett Divoni. Ich hatte die Möglichkeit, dort ein bisschen zu arbeiten, um besonders mich besser zu fordern. Und dort hatten sie oft diese Event La Paulée, wie in Burgund. Und da durfte man, jeder Gast hatte einen Job, eine Magnumflasche immer mitzunehmen. Die damals war das Thema Burgund. Und dieser Service ist mir sehr stark im Kopf geblieben. Schönen Momente, wo man weniger Service gemacht hat, aber eher wie eine Abend zwischen Freunden als Gefühl hatte. Und für mich war es, ich würde sagen, wahrscheinlich eine von meinen größten Auftakten mit wirklich fein Wein. Und eine Seite und diese Konvivialität, diese Scheren, diese Teilen und auch von Menschen, die ganz gar nicht zueinander sich kannten und diese Beziehungen, die entstehen, war das etwas, die mir sehr viel geblieben ist.
Was irgendwie auch nur Wein kann, dieses, also finde ich zumindest, diese Verbindungen herstellen und dieses Genießen. Gibt es irgendwelche Rituale um Wein, die dich beeindrucken?
Rituale nicht ganz genau, aber ein Ritual, das ich unbedingt machen möchte. Hoffentlich werde ich auch bald in Oxenklee schaffen. Da bin ich auch ein bisschen dabei, das zu suchen. Ich würde unbedingt den Ritual mit dem Portzange im Restaurant probieren. Habe ich schon gesehen, aber ich habe ihn noch nie selber gemacht. Und ist etwas, die ich gerne probieren würde. Ich finde natürlich ist es sehr schöne Show, aber Wein ist auch ein bisschen Show. Und die Präsentation finde ich cool und ist auch etwas, das ein bisschen nicht mehr gemacht ist.
Stimmt. Also es ist was man durchaus zelebrieren kann, auch wenn es der Wein hergibt, was viel Freude macht und wo man die Gäste auch wiederum mit unterhalten kann. Und was ich daran so schön finde, es ist mal wieder Service am Tisch. Es ist ja so viel Service am Tisch wegrationalisiert worden und so kommt es mal wieder zurück zum Tisch. Und es kann durchaus in der Verbindung, wir haben Zeit für den Gast und wir können das genießen, ein toller Moment und vor allen Dingen ein erinnerungswürdiger Moment dann auch für den Gast sein. Was ist dir grundsätzlich wichtiger im Restaurant, die Weinauswahl oder die Weinberatung?
Beide. Und ich finde, dass beide einflussen, eine beeinflusst die andere. Ich hatte in verschiedenen Restaurants gearbeitet und es kommt immer ein bisschen darauf an, wie man die Weinkarte gestaltet. In meiner Sicht, eine Weinkarte muss auch ein bisschen eine Kompromisse sein. Sehr oft, ich denke, es gibt manch, Es gibt manche Situationen, wo wir vergessen, wo wir als Sommelier vergessen, dass die Weinkarte nicht nur für uns da ist, aber da für die Gäste auch sein sollte. Und wir können ja immer sagen, dass, ich würde gerne keine Lugana haben. Gleichzeitig kann man die Entscheidung treffen, die Lugana zu haben auf die Karte, um die Gäste auch zufrieden zu halten. So ist immer ein bisschen die Frage. Ich denke, dass eine gute Weinkarte muss ein Mix sein von Classics und ein bisschen neue Weine. Gleichzeitig, außer wenn nicht ein bestimmter Fokus auf die Karte gegeben ist. Da ist ein anderes Thema. Aber eine Weinkarte sollte alle möglichen Teile abdecken. Die Teile, die gehören zu den persönlichen Erfahrungen von der Sommelier. Und den Teil, die gehört auch ein bisschen zu, als zum Beispiel, wir sind jetzt zum Beispiel, wir sind in Deutschland, es wäre auch gut, wenn Deutschland auch relativ gut repräsentiert ist, von Nummer von Referenzen, wie auch unterschiedliche Preissegmente. Ich finde immer wichtig, dass man muss ein bisschen seine eigene Anschrift zeigen. Gleichzeitig nicht vergessen, dass die Weinkarte sollte auch ein bisschen alle möglichen verschiedenen Stile abdecken. Auch wenn du vielleicht nicht den Natur-Wine-Freak-Mensch bist, solltest du trotzdem vielleicht ein, zwei Optionen auf die Karte trotzdem dabei haben, weil es wird ein Gast kommen, das vielleicht sagt, ich trinke nur Naturwein. Und solltest du auch da bereit sein mit allen Möglichkeiten.
Aber für dich selber, wenn du in ein Restaurant gehst, suchst du dein Restaurant nach der Weinkarte aus oder nach dem Kollegen, der dich berät? Wo fühlst du dich mit beiden wohler? Oder möchtest du gar keine Beratung oder verlässt du dich nur auf die Beratung? Gewichtest du das in irgendeiner Form? Also, dass beides, wenn beides da ist und optimal ist, ist es natürlich dann 10 von 10, aber rein so von der Grundorientierung in der Auswahl.
Es kommt darauf an, wo ich bin. Wenn zum Beispiel ich in einer Ecke bin, zum Beispiel wäre, ich war letztes Jahr in Urlaub in Kroatien und ich kenne ein paar kroatische Weine, aber so viel Erfahrung habe ich auch nicht. Dann dort werde ich mich immer ungefähr zu verlassen lassen. Also ganz einfach fragen und Beratungen und neugierig, um etwas Neues zu probieren. Wenn ich hier konfrontiert bin, dann vielleicht mit einer klassischeren Weinkarte, wo ich auch vielleicht mehrere Weingüter entweder schon probiert habe oder vielleicht gehört habe. Ich werde wahrscheinlich trotzdem einen anderen Austausch haben, um zu wissen, okay, guck mal, ich bin wieder zwischen diese zwei, drei Optionen, was würdest du mir empfehlen? Aber ich finde ein bisschen Austausch immer wichtig. Und dieser Austausch und diese Beratung kann es auch oft helfen, um die großen Enttäuschungen zu vermeiden.
Vielleicht als vorletzte Frage, hast du noch Ziele und Wünsche? Ich meine, du sprichst 5 Sprachen. Sprache lernen wird wahrscheinlich nicht dein großes Ziel sein. Aber hast du irgendwas außer WSET, außer dein Diplom mal zu komplettieren, was du ganz weit oben auf der Agenda hast?
Konkrete Ziele habe ich momentan noch nicht. Es gibt noch so viele, dass ich erstmal entdecken muss, um konkrete Ziele mich auch bevorzustellen. Ne? Meine Ziele ist einfach immer weiter. Ist ein bisschen diese Neugier weiter zu haben und dieses Interesse, dass immer in mir da ist, das ist mir am wichtigsten und ich habe keine konkreten Ziele. Ich musste erstmal mich weiter formieren.
Und gesetzt im Fall, du würdest ein Weinbuch schreiben, worüber würde das handeln?
Wenn ich ein Weinbuch schreiben würde, ich würde persönlich wahrscheinlich versuchen zu erzählen meine persönliche Geschichte, auch weil bis jetzt, unter 30 Jahre alt, habe ich schon drei Länder entdeckt. Und vielleicht werde ich auch noch andere. Und kann ich auch, ich finde, das wäre ein sehr schöner Weg zu begleiten, ja, ein Buch zu haben. Aber so gut kann ich es nicht schreiben.
29 Jahren schon so viel Erfahrung zu haben, so viel erreicht zu haben, so viele Stationen zu haben und so ein bewusstes Weinwissen zu leben, ist, finde ich, beeindruckend. Und trotz allem, neben dieser Zielstrebigkeit, also dass er ganz klar weiß, was er erreichen möchte, ist so viel Weinliebe zu spüren. Es hat Spaß gemacht, Stefano. Vielen, vielen Dank für das super angenehme Gespräch. Und auch ein riesen Dankeschön an dich. Fürs Zuhören, fürs Dabeisein, fürs uns begleiten. Es wäre super, falls du es noch nicht getan hast, wenn du uns folgen könntest, wenn du uns bewerten könntest. Das hilft uns ungemein, wenn du uns auf Instagram folgen könntest, vielleicht gelegentlich kommentieren oder einfach liken. Bin ich super dankbar für. Ich weiß, ich sage das nahezu jedes Mal, aber es ist gerade für uns und für dieses Format sehr, sehr wichtig. Und wichtig ist für uns auch die Schlumberger Gruppe mit den Handelshäusern Segnitz, Consiovini, Schlumberger und dem Privatkundenportal Bremer Weinkollekt, weil sie dieses Format begleiten, wirtschaftlich, händisch und uns einfach wahnsinnig unterstützen. Vielen lieben Dank dafür. Und darum kann ich auch sagen, nach dem Podcast ist vor dem Podcast. Nach dem Freitag ist vor dem Freitag und nach Stefano Angeloni habe ich eine Kultsommeliere. Also es gibt, glaube ich, niemanden, der sie nicht kennt, nicht zuletzt, weil sie als Sommeliere des Jahres vom Michelin ausgezeichnet wurde. Das wirklich Besondere ist, dass sie seit Jahrzehnten dieses Level hält. Sie ist eine derer, die schon zur Jahrtausendwende den Weg für die Akzeptanz der weiblichen Fachleute unserer Branche geebnet hat. Ich freue mich in der kommenden Woche sehr auf Marie-Helene Krebs.
Hallo, mein Name ist Tanja Herzig und ich bin die Restaurantleitung Mox & Klee. Mache parallel gerade mit meinem Freund und Partner Timo Pop-Up-Events seit einem Jahr, zweimal im Monat unter Timo Meets. Und ich darf heute ein paar Worte über Stefano Angeloni sagen. Stefano habe ich vor circa 4 oder 5 Jahren kennengelernt, noch zu meiner Zeit im Restaurant Astrein. Und ja, zu der Zeit war er noch nicht lange in Deutschland. Ich glaube, es war ein Jahr. Konnte schon sehr gutes Deutsch. Faszinierend fand ich es. Genau, wir haben zusammengearbeitet und es kamen viele weitere Sprachen raus. Also er kann Französisch, Spanisch, Italienisch natürlich, Deutsch, Englisch. Ja, und es war faszinierend zu sehen, wie er auf einmal mit den Gästen auf ihrer Muttersprache spricht. Und so faszinierend wie die Sprache von Stefano, finde ich, ist auch das Weinwissen. Er hat ein sehr großes Weinwissen. Ich würde sagen, man kann 99,9% der Fälle, wenn man ihm eine Frage stellt, bekommt man auch eine Antwort. Ist jetzt noch nicht so oft erlebt, dass er sagt, ja, nee, das weiß ich jetzt gerade nicht. Sehr spannend. Stefano ist ein sehr harmonischer Mensch, den man nicht leicht aus der Ruhe bringt, immer sehr zum Wohle aller gedacht und einfach sehr angenehm mit ihm zu arbeiten. Und aus diesem, wir haben tatsächlich jetzt mehrere Jahre schon zusammengearbeitet, ist natürlich auch eine Freundschaft, hat sich eine Freundschaft entwickelt. Und diese finden wir auch, oder finde ich sehr schön, weil wir halt einfach auch öfters mal die ein oder andere Flasche Wein zu Hause trinken, über die Weine philosophieren und man kennt mittlerweile wirklich die Geschmäcker des jeweils anderen und es ist einfach spannend zu sehen, immer wieder was Neues zu probieren. Ich finde seine Weinpairings sehr spannend, auch jetzt gerade im Ochs und Klee wieder. Sieht einfach, wie harmonisch rund das ist. Gästefeedback ist einfach grandios, die Weine, tolle Weinbegleitung und ja, es kommt auch immer wieder was Spannendes, Neues auf unsere Weinkarte und das ist, ja, zack, sind da wieder ein paar neue Positionen, die ich nicht kannte. Man kann direkt wieder ein bisschen was lernen. Wie wir alle wissen, ist das Thema Wein, ich glaube, fast unergründlich. Und Stefano ist ja für mich einfach ein Herzensmensch geworden und ich denke, dass wir von Stefano noch sehr viel hören werden. Stefano hat noch, denke ich, einen weiten Weg vor sich, aber diesen wird er meistern und ja, für mich ist Stefano einer der besten Sommeliers, die ich kennenlernen durfte. Und ich denke, dass er auch mit der beste Sommelier wird unserer Zeit. Also wir werden noch viel hören und das ist für mich eine Ehre, heute hier ein paar Worte über ihn sagen zu dürfen. Und ja, ich wünsche ihm viel Erfolg. Ich hoffe, ihr hattet Spaß bei dem Podcast oder habt Spaß beim Reinhören. Vielen lieben Dank.